Wir sind heute so etwa in der Mitte der Offenbarung und da ist die Öffnung des siebten Siegels. Wir haben gehört, es gibt sieben Siegelgerichte. Das siebte Siegelgericht besteht aus diesen sieben Posaunengerichte. Das siebte Posaunengericht besteht aus den sieben Zornschalengerichten. Und immer zwischen dem sechsten und siebten, bevor das dicke Ende kommt, kommt immer noch eine Verschnaufpause, wo der Herr nochmal oder wo Johannes gleichzeitig sieht, wie hier die Gerichte arbeiten und hier wie Gottes Gnade und Gnade und Gnade da ist. Also kein Gericht ohne Gnade. Und wir hatten das letztes Mal diese Pause dazwischen, wo Gott nochmal sich gekümmert hat um die Juden und sich gekümmert hat um die Heiden. Und auf verschiedene Art und Weise. Und wo die Engel Gottes ausgeschickt waren, um die Heiligen, die Gesalbten Gottes zu kennzeichnen. Und heute in Kapitel 8 und in Kapitel 9 sehen wir, dieses siebte Siegel wird aufgemacht vom Lamm selbst. Und dann folgt eine Stille im Himmel von einer halben Stunde. Genau eingeplant, genau begrenzt. Und auch in unserem Leben hat Gott Stille eingeplant. Und wenn wir das nicht beachten, dann brechen wir zusammen. Gott hat den Sabbat eingerichtet, also einen Tag in der Woche als mindestens, wo man sich nicht treiben lässt und nicht andere treibt. Wo man Ruhe findet. Und auch im größten Gericht hat Gott eine Stille eingeräumt. Und in dieser Stille machen sich die sieben Engel mit den Gerichten bereit. Aber sie wettern nicht drauf los, sondern sie machen sich bereit, in Bereitschaft. Und wisst ihr, dass Advent eigentlich auch heißt, er kommt. Das heißt, ich mache mich bereit. Ich mache mich bereit, nicht auf Weihnachten, das als nochmal einen Schlusspunkt gesetzt, sondern ich mache mich bereit auf sein Kommen. Er will zu mir kommen und ich mache mich bereit. Und diese sieben Engel machen sich bereit auf das, was Gott von ihnen will. Für das, wo sie eingesetzt wurden. Und während sich die sieben schon ganz eifrig da aufstellen am Thron Gottes und bereit sind, kommt es, diese Stille im Himmel, und dann kommt ein anderer Engel zuerst. Zuerst muss das noch gemacht werden, bevor das Gericht losgeht. Und zwar der andere Engel, der tauscht den Inhalt eines Gefäßes aus. Er kommt mit einem Weihrauchgefäß. Er bringt die Gebete, und da heißt es, manche Übersetzungen sagen einfach der Heiligen, aber richtig heißt es, die Gebete der Menschen, die zu Gott gehören. Er bringt zu Gottes Thron, er sagt, stopp, bevor das Gericht jetzt losgeht, jetzt kommen die Gebete der Menschen, die zu Gott gehören, die werden jetzt berücksichtigt. Die kommen vor Gott und kein einziges Gebet der Menschen, die zu Gott gehören, oder in Klammer der Heiligen, denn die Heiligen sind nicht irgendwelche Wüstenheilige, sondern das sind die Menschen, die Gott gehören. Und er schüttet sie aus vor Gott. Und dann kommt der zweite Teil, dann füllt er das Gefäß und er füllt dieses Gefäß mit Feuer vom Altar. Das Weihrauch vom Feuer vom Altar. Und dann schleudert er dies auf die Erde und da unten auf der Erde geschah ein Blitzen, Donnern und Beben. Jetzt, das ist ein Bild auf das Gericht an den Menschen, die Gläubigen, die Heiligen, die praktisch ihre Gebete werden erhört, denn es heißt einmal, die Rache ist mein, sagt der Herr. Wir müssen nicht selber unsere Gebete erhören und meinen, so wie manche Sprichwörter sagen, die Gebete kannst du selber erhören oder die Hälfte deiner Gebete. Nein, viele Gebete, die erleben hier den Zeitpunkt, dass Gott die Gebete erhört. Und er ist der Richter, nicht die Engel und nicht wir Menschen. Das sind die Gebete derer, die irgendwo praktisch am liebsten hätten dreinschlagen wollen. Aber die haben es nicht getan. Die haben gesagt, Gott, ich stelle dir meine Sache anheim. Und diese Sachen werden jetzt ausgeschüttet vor Gott. Ja, und damit war das Zeichen gegeben. Nun machen sich die sieben Engel bereit zu blasen. Und ich möchte heute nur sechs davon, weil dazwischen kommt dann noch eine andere Einschiebung, sechs Gerichte der Posaunengerichte. Das siebte Posaunengericht will ich bewusst jetzt auch nicht bringen. Wisst ihr noch, was geschieht bei Ton der letzten Posaune? Was hat Paulus gesagt in den Episteln, was beim Ton der letzten Posaune passiert? Das bezieht sich jetzt auf diese sieben Posaunengerichte. Weil manche sagen, man weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Das stimmt gar nicht. Jesus kommt wieder beim Ton der letzten Posaune. Und die lassen wir jetzt mal weg. Jetzt nehmen wir mal zuerst die anderen sechs dran. Als die erste Posaune ertönt, kam Hagelfeuer und Blut vermischt und ein Drittel der Bäume und alles Grases verbrennt. Und die, wo sonst nicht da waren, man muss das nicht chronologisch nehmen. Denn alle, die Gerichte fangen an und die Gerichte hören auf. Sie haben eine Begrenzung. Aber wann sie anfangen, manches dieser Dinge, da kann man echt, hat man den Eindruck, dieser Engel hat bereits angefangen zu blasen. Und jetzt vielleicht fragt sich mancher, warum immer ein Drittel? Die erste, die zweite, die dritte, die vierte und die sechste Posaune. Diese reden immer von einem Drittel, das zerstört wird. Und da, das ist jetzt nur Annahme, ich möchte nicht spekulieren, aber die meisten, die die Bibel auslegen, nehmen an, dass ein Drittel der Engel gefallen war. Dass ein Drittel dabei war bei dieser Rebellion, die Luzifer angestachelt hat. Und deswegen ist das jetzt diese Strafe für all dieses eine Drittel, das in Rebellion war. Und deswegen kommt es jetzt runter. Vom Himmel kommt jetzt das Gericht runter auf ein Drittel. Und wir sehen schon, ein Drittel der Erde ist Wüste. Also bei der zweiten Posaune fiel etwas wie ein glühender Berg. Das war kein Planet, das heißt extra wie ein glühender Berg ins Meer. Ein Drittel des Meeres wird zu Blut, ein Drittel des Lebens im Meer stirbt und ein Drittel der Schiffe werden zerstört. Und es ist also kein Planet hier, denn das kommt nachher, dass ein Stern fällt. Das ist kein Stern, das ist etwas, das aussieht wie ein Berg und ins Meer reinfällt. Damals konnte sich der Johannes die Erfüllung dessen wohl kaum vorstellen. Aber wenn du heute mal im Fernsehen zum Beispiel Atompilze betrachtest, sieht es nicht aus wie ein Berg. Ich will nicht spekulieren, es kann auch was anderes sein. Aber nur die Vorstellung, ein Drittel der Meere werden dadurch zu Blut, ein Drittel der Meere, was des Lebens im Meer stirbt und ein Drittel der Schiffe werden zerstört. Es geht also ganz durch, vom Meer oben bis zum Meer unten. Dann kommt die dritte Posaune. Jetzt fällt der Stern Bitterkeit oder Wermut auf die Flüsse und Quellen der Erde. Er fällt also nicht direkt auf den Boden, es heißt ja extra, der kommt runter. Und wir wissen ja, Körper bestehen nicht nur aus festen Bestandteilen, es können ja auch Gase sein oder Flüssigkeiten. Weil hier, das ist seltsam, der Vorstellung Flüsse und Quellen der Erde. Warum nicht auf den Boden dazwischen? Also das hat nur eine Bedeutung mit etwas, wo dieses zerstört. Und vergiftet ein Drittel des Wassers, woran viele Menschen sterben. Dann kommt die vierte Posaune. Schlagartig heißt es, in einem Moment. Erlöscht ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne, schlagartig. Dadurch wird auf der Erde das Tageslicht ein Drittel schwächer und die Nacht wird ein Drittel dunkler. Keine schöne Zukunftsaussicht. Und dann kommt aber eine kleine Zwischenvision. gerade wenn es so dick auf dick kommt, dann kommt der fliegende Adler mit im Himmelszelt, im Firmament, mit den Wehrufen. Und wenn etwas so kommt, wehe, 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 das finden wir auch im Alten Testament, das ist der Beginn, immer der Anfang eines prophetischen Ausspruches von großer Bedeutung. Also jetzt will dieser Adler, der durch den Himmel fliegt, der will von etwas sagen, dass jetzt etwas kommt, wo man erstmal Luft holen muss. So wie ein Sportler, der sich zuerst mal praktisch versorgen muss mit reichlich Sauerstoff, bevor er losstartet. Er kann nicht gehetzt kommen und dann gleich rennen. Und deswegen bereitet der Adler die Menschen vor. Es folgen nun drei Posaunengerichte, die etwas Besonderes haben. Bei denen macht Gott einen Unterschied zwischen den Gerechten und den Bösen. Weil es heißt einmal, das Böse soll ab sofort immer, kann immer böser werden, immer dunkler, immer schlechter, die Welt. Aber da sind die Kinder Gottes nicht mit hineingezogen. Die müssen nicht immer böser werden, immer beschmutzter, sondern sie dürfen immer näher zum Herrn kommen. Und dabei ist hier das Wort Gerechte genommen worden. Aber wenn Menschen gerecht genannt werden, dann ist das was ganz anderes als das, was wir unser Gerecht vorstellen. Ich habe mal eine Bibelstunde besucht, wo jemand zeigen wollte, dass er gerecht ist und die, wo zu ihm kommen, in seinen Hauskreis, sehr gerechte Menschen sind. Er wollte das so hervorheben. Und am Schluss, als wir dann die Summa Summarum, die Erkenntnis zusammengezogen haben, haben wir gemerkt, es ist keiner gerecht. Die Bibelstunde war umsonst. Es ist keiner gerecht vor Gott. Es ist keiner gerecht vor Gott. Denn die Gerechtigkeit, die vor Gott bildet, ist nicht die Selbstgerechtigkeit der Menschen, sondern es sind die Gerechtgemachten. Und wenn jemand sagt, ich bin gerecht oder ich habe das, also dieses Recht auf seiner Seite, wir haben kein Recht auf unserer Seite. Alle Gerechtigkeit ist in Jesus. Und dann wird unterschieden also zwischen den Gerechtgemachten und den Bösen. In diesen kommenden drei Gerichten, die der Adler hier angekündigt hat. Jetzt wird die fünfte Posaune ertönen. Und dabei geschieht etwas, man erfährt etwas von dämonischer Macht, okkulter Macht, unheimlicher Macht. Und wenn du einen Traum mal gehabt hast, wo dich richtig in das Reich des Bösen, du fühlst das, du bist fröhlich, wenn du aufwachst, du bist froh, du hast es hinter dir gebracht. Oder du kommst manchmal in ein Haus oder du hast Kontakt mit Menschen, die im Okkultismus gefangen sind, da hast du so ein bisschen so wie ein Schauer, da spürst du, da ist so eine Wand dazwischen. Ich kann es dir nicht beschreiben, wenn du nicht die Gegenwart des Bösen einmal wahrgenommen hast. Mein Mann hat letztes Wochenende ein Beispiel erzählt von einer jungen Frau, die besessen war und durch das Nehmen des Abendmahls dann frei wurde. Da hat es anschließend derart gestunken nach Schwefel in dem Raum. Man konnte die Kirche nicht mehr betreten, man musste zuerst eine totale Lüftung machen. Und jetzt kommt hier die fünfte Posaune, da geht der ganze Abgrund los. Durch einen auf die Erde gefallenen Stern. Also jetzt kommt das, was nicht in die Flüsse reingeht, sondern auf die Erde fällt, wird der Abgrund der Hölle geöffnet, aufgerissen. Rauch und beißender Qualm wird die Luft verpesten. Die Sonne, die ja schon ein Drittel finsterer geworden ist, wird sich verfinstern. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als damals der Mount St. Helens ausgebrochen ist, da hat man auf der ganzen Erde eine Verfinsterung gemerkt. Da war die Sonne zu. Oder man sagt auch im Mittelalter, als Palau hat der glaube ich geheißen, oder in Palau, als in der Südsee, ist eine Insel praktisch explodiert durch einen Vulkan. In dem Jahr, heißt es, ist in der ganzen Welt keine Ernte eingebracht worden. Es war eine große Hungerszeit. Es war um den 30-jährigen Krieg hier in Deutschland gleichzeitig. Und es hieß, das war so finster, dass schon im August, als die Ernte stand hier in Deutschland, kam der erste Schnee und der ging nicht mehr weg, man musste noch, um Samen zu retten, aus dem Schnee heraus einzelne Körner dann ernten. Und das geschah damals auch nur durch diesen Ausbruch von einem Vulkan in der Südsee, war die ganze Erde verfinstert. Man wusste das vor 40, 50 Jahren nicht, aber die Forschung hat es festgestellt, wie das alles zusammenhing. Und aus diesem Qualm heraus kamen jetzt Wesen wie Heuschrecken. Und wenn ich das jetzt vorlesen, wie die aussehen würde, dann kriegt man alle Gänsehaut. Das könnt ihr zu Hause durchlesen. Ich verbreite hier keine Schreckensvisionen. Aber diese, wo aussahen wie Heuschrecken, die durften die Menschen quälen, aber nicht alle Menschen, sondern die Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirn trugen. Hier ist wieder der Unterschied sichtbar. Höllische Monster greifen nur die Bösen an. Normalerweise ist ja ein Heuschreckenschwarm, sind keine richtigen Heuschrecken, ein Heuschreckenschwarm, der zieht durch das Land und hinterlässt Wüste. Wie schrecklich! Und wenn du mal einen Albtraum hattest, dann bist du ja so erleichtert aufzuwachen. Jetzt stell dir mal vor, Albtraum 5 Monate lang ohne Ende. Und jetzt fangen diese Menschen an, den Tod zu fliehen, der vor ihnen fliehen wird. Und jetzt kommt wieder etwas, was jetzt eine Auslegung ist, nämlich die von meinem Bibelschullehrer damals. Ich sag's euch immer, damit ihr nicht sagt, irgendwo da steht so geschrieben. Und damit ich mich nicht versündige, was dazu zu tun. Aber ich habe es sehr gut verstanden, als er erklärt hat, dieses, was ist das? Das Siegel Gottes auf der Stirn. Wir wissen von Paulus, von seinen Episteln an 3 Stellen, das Siegel Gottes ist der Heilige Geist. Praktisch wird in diesen Zeiten des Gerichts, in seinem Leben, Zeiten des Gerichts durchgeht, wo Städte, Menschen, Länder, Völker gerichtet werden und nicht das Siegel des Heiligen Geistes hat, der wird nicht verschont vom Gericht. So wie das Blut an den Häusern den Schutz bedeutet hat beim Auszug der Kinder Israel, so ist der Heilige Geist, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, der Schutz vor diesen Gerichten. Und deswegen wiederhole ich nochmal, weil es so wichtig ist, brauchen wir uns nicht mit der Zahl 666 und dem Antichristen beschäftigen. Beschäftige dich damit, dass du voll Heiligen Geistes bist. Und der Tod wird vor den Menschen fliehen. Heute schon leiden die Bösen an der Erkenntnis dessen, was ihnen blühen wird. Das, was ihnen blüht, diese Horrorvision, da beschäftigten sich die Gottlosen nicht damit. Das zeigt nämlich ihr Ende. Und jemand hat mal gesagt, wenn der Teufel dich angreift, dann zeig ihm sein Ende. Da hat er genug Angst und Horror, dann musst du dich nicht mit ihm ablagen. Und hier die Erkenntnis des Bösen, das zu wissen und zu lesen, bringt schon heute Gericht denen, die bewusst Böses tun. Und wir hatten mal in Stuttgart auf der Heimfahrt vom Gottesdienst ein homosexueller Jesuit, und der abgesetzt war damals, uns zu beobachten. Der wollte unbedingt zu uns rein, wollte ablichten, der hat Dinge gewusst über unser Leben, wo wir keinem erzählt hatten. Der war sehr informiert von allen Seiten, dieser Mann, aber er war voll Sünde. Und er hat damals, ich war vielleicht so 21, 22 Jahre. Ich habe sowas, das hat mich entsetzt, was Sünde ist. Und der sagt, weißt du, Johannes, du weißt nicht, du brauchst mir die Bibel nicht vorlesen, wo drin steht, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Ich habe diese Knechtschaft in mir. Durch dieses Verlangen in seiner Homosexualität, sagt er, ich lebe jeden Tag schon mitten im Gericht. Und das ist das, warum gottlose Menschen die Offenbarung nicht vertragen können, weil sie wissen, wo das hinführt. Dann kam die 6. Posaune. Und jetzt sagt eine Stimme, befreie die 4 Engel, die am Euphrat gebunden sind. Und jetzt kommt das nächste ein Drittelgericht durch diese Befreiung der Engel am Euphrat. Ein Drittel der Menschheit wird durch sie und das Heer der 200 Millionen Reiter getötet. Wieder, jetzt kommt ein Drittel der Menschheit, die hier getötet werden. Und jetzt gibt's so viele Spekulationen. Ich habe zu Hause Bücher, da jeder beschreibt es anders, ja, über das Heer der 200 Millionen Reiter. Man könnte sagen, zum Beispiel, wenn, so wie ich das so durchgelesen habe nochmal, man könnte sagen, dieses Heer der 200 Millionen Reiter ist mit aus dem Abgrund hochgekommen. Und hat nämlich, das steht schon vorher, das hat ja diese Heuschrecken, die ich vorher beschrieben habe, die haben sogar einen König, der Abaddon heißt, und das heißt übersetzt Zerstörer. Und er herrscht als König über sie, und er ist ein Engel der Hölle. Also als die Heuschrecken rauskamen, kam schon der König mit raus von der Hölle, der das Schrecken heißt. Und die waren ganz straff organisiert. Und so kann ich jetzt das verstehen, das Heer der 200 Millionen Reiter haben diesen vier am Euphrat gebundenen Engeln geholfen, um ein Drittel der Menschheit zu zerstören. Manche sagen, das ist der Islam. Die werden dann die westliche Welt überfallen und ausrotten. Zeig, was es so alles so Spekulationen gibt. Manche, das war eine Zeit lang, da war man so enorm schockiert, wie viele Chinesen es gibt, dass jeder dritte Mensch auf der Welt ein Chinese ist. Und da hat man gesagt, das sind die Chinesen. Und die kommen dann hier rüber. Also sind es jetzt die Islamisten? Sind es die Chinesen? Sind es das Heer aus der Hölle? Es ist mir gleich. Aber es ist ganz sicher, dass sie kommen werden, wenn die vier Engel am Euphrat, die dort gebunden waren oder jetzt gebunden sind, wenn die gelöst werden. So, das war soweit das Gericht. Und zum Schluss, das Ergebnis dieser sechs Posaunen. Jetzt könnte man doch meinen, dass jetzt die Menschen Buße tun und die Rettung durch Jesus annehmen. Und das Traurige ist, dass sie es nicht getan haben. Die überlebenden Menschen dachten nicht daran, heißt es, das ist jetzt wieder Wort Gottes pur, also keine Hypothese. Sie dachten nicht daran, sich zu ändern und dachten nicht daran, zu Gott zurückzukehren. Sondern, und es wurden sieben Dinge aufgezählt. Sie beteten weiterhin Dämonen an. Sie beten ihre selbstgemachten Götter an. Selbstgemacht aus, dann heißt es Holz, Stahl, Bronze, alles Mögliche. Das will ich jetzt nicht. Die Materialien könnt ihr selber nachlesen. Alles, was du selbst gemacht hast und anbetest, was du zum Champion gemacht hast, was du anbeten, was betest du an? Prüfe mal, an was du denkst, wenn du abends nicht einschlafen kannst. Was sind so deine Götter? Oder von was versprichst du dir was? Ist es eine kleine Kette, die dich beschützt? Ist es dein Götter? Ist es dein Gott? Wenn du meinst, sie beschützt dich? Alles, was praktisch an Gottes Stelle steht, alles, was Liebe empfängt, die nicht zusteht, alles, was Ehre empfängt, alles, was Dank empfängt, alles, was Macht empfängt, alles, was Kraft empfängt. Und haben wir noch einen Punkt gehabt. Das hatten wir das letzte Mal durchgenommen. Die sieben Dinge, die Gott allein gebühren. Amen, Amen, haben die Engel gesagt. Und wer diese Dinge für sich in Anspruch nimmt, Kraft, Macht, Ehre, Weisheit, Anbetung, all diese Dinge, der hat sich einen Götzen gemacht. Drittens, sie kehren nicht um, sie bringen einander um. Also das hört nicht auf, sie bringen einander um. Und da wird immer Gott beschuldigt, wenn Kriege sind. Es wird immer Gott beschuldigt. Aber sie bringen einander um, also auch noch in dieser Zeit, als Kennzeichnen von den überlebenden Menschen. Sie, zum Umbringen gehört auch Abtreibung dazu. Sie bringen einander um und dann sie treiben Zauberei. Also sie lieben dieses Okkulte. Und schau mal die Fernsehsendungen an. Nicht nachts, sondern am helllichten Tag, auch bei Kindersendungen. Ich hatte immer so eine Regel bei meinen Kindern aufgestellt zu Hause, aber das nur um das ein bisschen zu unterstreichen, es gibt ein paar Fernsehsendungen, die werden nicht in meiner Wohnung angeschaut. Das eine ist, wenn okkulte Dinge kommen, dann wird ausgeschaltet. Notfalls habe ich mich vor den Fernseher hingepflanzt, bis es ausgeschaltet war. Das ist so meine Art, ja. Okkulte Dinge werden nicht angeschaut. Und dann, wenn gegen Gott gelästert wird, wird nicht angeschaut, dann ist die ganze Sendung nichts wert. Und eben dann unmoralische Dinge werden nicht angeschaut. So, das, weil das fängt nicht an nur in dem Moment jetzt, denn das steht jetzt als Ergebnis, das steht für alle diese 6 Gerichte bisher. Das steht, das ist also der Abschluss dieser 6 Posaunengerichte. Und da steht dran, was die Menschen tun und was sie nicht untereinander. Und dann kommt nach sie treiben weiterhin Okkultismus. Sie leben sexuell zügellos. Das hören sie nicht auf. Das ist das einzige Hobby für manche Leute. Also gerade, ich sehe die Welt im Spiegel immer, wenn ich die Fernsehsendungen sehe. Ja, das wird immer zügellos. Also sie leben zügellos. Niemand darf sie zügeln. Niemand darf sagen, halt, jetzt reicht's aber. Das muss nicht, das ist mal zum Ende. Niemand darf die Menschen zügeln in ihrer Unmoral und Unzucht. Und dann heißt es noch, sie bestehlen einander. Das ist, war mir sehr seltsam erschienen, dass zu den 7 wichtigsten Kennzeichen der Menschen, die sich nicht ändern und nicht zu Gott zurückkehren, dass ein Zeichen davon ist, sie bestehlen einander. Und so im Nachdenken ist mir gekommen, wie ich das verstehe, diese große Kluft zwischen Reich und Arm. Wer schon hat, der nimmt es noch weg von denen, die nichts haben. Und dieses, da sehen wir auch an dem Gefälle zwischen Nord und Süd auf der Erde. Der Norden, der verbraucht der überwiegende Teil der Produkte und alles. Und die anderen bleiben noch mit dem Rest zurück. Und die sind viel mehr Menschen. Und deswegen haben die Menschen, wenn man das weiß, hat man Angst, dass ganz Afrika zum Beispiel nach Europa kommt oder ganz Südamerika zieht um nach Nordamerika. Und ganz Australien bevölkert die Asien. Nur als Beispiel, man hat Angst davor. Denn die Entwicklung ist da. Die Menschen lassen sich das nicht gefallen. Dass ihnen das genommen wird, was ihnen auch zusteht, weil Gott es für alle gegeben hat. Und das ist ein Zeichen des Gerichts, das ist ein Zeichen der Menschen, sie bestehlen einander. Sie haben das, was sie vorher mit Gerechtigkeit. Sie kümmern sich nicht um Gerechtigkeit. Sie kümmern sich nur um ich. Ich will, das steht mir zu. Was der anderen zusteht, das ist mir egal. Und warum steht es hier drinnen nach den 6 Posaunengerichten? Gott ist barmherzig und hätte auch hier noch Erlösung angeboten. Und ich muss sagen, dass der Johannes beim Aufschreiben sehr traurig war, als das der Herr ihm gezeigt hat. Und nur wer auf Gott zieht, erreicht das Ziel. Nur wer versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, bleibt beschützt in diesen Gerichten. Und ich möchte zum Schluss ein Lied lesen, nicht singen, weil meine Stimme ist nicht so gut drauf, ja, zur Zeit. Wo dieses so beschrieben ist, was jetzt drinne war. Die Liebe Gottes ist viel mehr, als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinauf zum höchsten Stern, haben wir alles heute gehabt, und greift zur tiefsten Sündenbahn. Für schuldbeladene Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Sein irren Kind bewahrte er, vergab die Sünden ihm. Wenn wir das Meer mit Tinte füllten und wär der Himmel Pergament, Schreibpapier, wär jeder Halm hier eine Feder oder ein Kugelschreiber, mit dem ein jeder schreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Nie können Bücher alles fassen. Die Liebe Gottes. Wär noch so groß ihr Wert. Und wenn einst entschwindet diese Zeit, wenn irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nicht beten wollten, zu Berg und Fels und Höhle um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen. Dann kommt diese Stille, so grenzenlos und so rein. In Ewigkeit wird diese Liebe das Lied der Heiligen sein. O Liebe Gottes, groß und frei, so grenzenlos und so rein. Erlöser Gnade für den Sünder soll stets der Heiligen Lied sein. Amen.
Vielleicht verstehst du die Lehre und das alles, was heute Morgen gesagt worden ist über das Böse, das Negative, wenn du dir die Kassette anhörst von gestern Abend. Gestern Abend war das Thema, mach aus deinem Scheitern einen Triumph, wie Gott mit dem Bösen umgeht, was das Böse ist, wie das Böse ausgelegt werden muss. So, das wird dir viel, viel helfen, um zu verstehen, das Böse, was wir hier heute gehört haben, was alles auf die Welt zukommt, warum das alles so kommt. Gott macht aus Scheitern einen Triumph. Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Gott will unsere Wünsche erfüllen und das müssen wir lernen, wie kann Gott meine Wünsche erfüllen, die Kraft der Wünsche. Und viele, die sich nicht melden, ich habe kein Wort der Erkenntnis, du wirst auch nie was haben, ich möchte ein Wort der Ermutigung machen. Weißt du, wie ich mich manchmal so Themen vorbereite, ich weiß auch nicht, was ich predige. Aber ich bete, lieber Gott, ich möchte, was bewegt mich, was beschäftigt mich? Und dann setze ich einfach die Themen dann fest, nachdem ich gebetet habe. Manchmal fließt es nicht. Und dann setze ich die Themen fest, ich weiß nicht, all diese Themen, was ich jetzt hier euch angekündigt habe, ich weiß nicht, was ich predige. Aber in dem Moment, wo es dran ist, gibt Gott. Amen. Und in dem Moment, wo ich dann dran bin, das Thema habe, oder jetzt muss ich zu diesem Thema predigen, zu diesem Thema sprechen, das wächst. Man arbeitet an diesem Thema. Und ich möchte einfach Mut machen, setz ein Thema, setz einen Zeitpunkt und sag, ich mache, und dann steht zu dem, egal auf Gedeih und Verderb. Selbst wenn du nichts weißt, manchmal steht man vorne und weiß mal nichts. Und man hat sich vorbereitet und man hat geglaubt, es war so gut, es war alles für die Katz. Und dann kommt was ganz was anderes. So, und deshalb, ich mache dir Mut, fordere dich heraus. Und wir wachsen erst über Herausforderung. Wort der Ermutigung, ich möchte euch heiß machen, ihr sollt wachsen. Ihr sollt keine Lilliputaner bleiben im geistlichen Bereich. Werdet erwachsen in Christus, stark in Gott. Und melde dich, auch wenn du nicht beredet bist. Ich habe eines entdeckt, Menschen, die im Mund aufmachen, die kommen unter die Salbung Gottes und die reden wie die Weltmeister. Und das fließt, das sprudelt und die haben eine Botschaft. Deshalb fordere ich heraus, meine Herausforderung. So, wenn du was Neues kaufst, gib zwei alte Sachen weg. Vielleicht hilft es dir ein bisschen. So, dann hast du wieder Platz für was Neues und noch was Neuerem. Ich habe eine ganz tolle Predigt. Ihr müsst nach Frankfurt-Oder kommen und heute Abend das Thema hören, verdopple dein Leben. Weißt du, das eine, was du hast, das bringt nichts. Das eine musst du sowieso haben, aber du musst was mehr aus deinem Leben machen. Verdopple einfach dein Leben. Gott ist ein Gott, der alles verdoppelt. Gott nimmt alles doppelt. So, und dein Glück verdoppelt sich, wenn du dein Glück teilst. Das versprochene Leben ist mein Thema. Gott hat uns ein wunderbares Leben versprochen. Glauben wir das? Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott sich nicht versprochen hat, als er uns was versprochen hat. Gott hat sich nicht versprochen, als er gesagt, ich will dich segnen, ich will dich mehren, ich will dir das Land Kanaan geben, Abraham, oder ich will dich in den Himmel bringen, ich will dich ans Ziel bringen. Gott hat sich nicht versprochen, sondern er hat dir etwas Wunderbares versprochen. Gott weiß immer, was er sagt. Und was er sagt, zu dem steht er. Was er sagt, das traut er sich zu. Dazu ist er auch in der Lage, was er verspricht. Er verspricht uns nichts, was er uns nicht geben wollte und nicht geben könnte. Also Gott ist nicht einer, der nur Sprüche macht. Und die Bibel ist nicht eine Spruchsammlung oder Weisheitssammlung, wo nur bestimmte Gedanken gesammelt sind. Das, was da in der Bibel drin steht, sind Versprechungen, sind Blankoschecks, die Gott bereits ausgestellt und unterschrieben hat. Diese Schecks gelten, die müssen nur noch eingelöst werden. Und Gott sagt Dinge, nicht was wir sehen. Ich spreche diese nächsten Tage auch jetzt Freitag, Samstag, letzte Woche jetzt und auch die nächste Woche bin ich immer noch das unsichtbare Leben. Das ist mein großes Kardinalthema, dieser Hintergrund. Ich beschäftige mich nicht mit der Wirklichkeit, sondern mit der Unwirklichkeit. Und die Unwirklichkeit ist die, dass Gott uns etwas versprochen hat im Jenseits, im Himmel, in der Ewigkeit. Dort wohnt er, dort ist er, dort ist er zu Hause. Gott ist nicht hier auf dieser Erde, aber drüben hat er was versprochen. Drüben hat er was niedergeschrieben. Drüben ist ein Testament für uns bereitgelegt. Das Evangelium, das im Himmel ist, heißt es einmal. Also im Jenseits. Und von dort aus kriegen wir unsere Informationen, unsere Impulse, unsere Direktiven, unsere Anweisungen. Von dort aus bekommen wir all diese Dinge. Und er hat uns versprochen. Und Gott spricht immer prophetisch. Also prophetisch, das heißt also nicht nur, dass er so jetzt gerade was wir uns wünschen redet, sondern manchmal wünschen wir uns das gar nicht. Manchmal haben wir das gar nicht und manchmal denken wir, ich brauche das gar nicht. Aber er spricht uns, weil er weiß im Voraus, in der Ewigkeit, von der Ewigkeit her, wir werden das immer brauchen. Und auch wenn wir beten, ich bete nicht jetzt zu der Decke, ich bete auch nicht zum Kirchturm, ich bete auch nicht zum Pfarrer, ich bete auch nicht zu irgendjemand Menschen, ich spreche für die unsichtbare Welt. Und wir haben heute Morgen gehört, die Gebete der Heiligen, auch nach 5000 Jahren, die werden erhört. Und das ist wichtig, dass unsere Gebete auch nach 5000 Jahren oder 6000 Jahren oder 10.000 Jahren, egal, Zeit spielt keine Rolle, erhört werden. Die werden erhört und die werden alle auf die Erde geworfen und die kommen alle zurück, diese Antwort kommt zurück. Das ist genauso, wenn du was in den Himmel schmeißt. Es kommt alles wieder runter. Alles, was du zum Himmel hochschießt, kommt alles wieder runter. Bleibt nicht im Himmel. Deine Sorgen, die du zum Himmel hochschießt, die bleiben nicht im Himmel. Die kommen wieder als Antwort Gottes beantwortet zurück. Nur Gott nebenbei. Gott spricht immer prophetisch. Zu Gideon, was sagt er? Du streitbarer Held. Das war der größte Feigling damals, den es hier gegeben hat. Versteckt sich in einer Mulde. Getreide in einer Mulde zu dreschen ist Wahnsinn. Da kann er selber pusten, so viel er will, da kommt nichts. So, und da drescht er und dann kommt der allmächtige Gott oder der Engel des Herrn und sagt, Gideon, du streitbarer Held. Und sagt, oh Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin der Kleinste, bin der Ärmste, bin der Feigste. Herr, wer bin ich? Gott sieht nicht die Person an, er sieht das Herz an. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Gott interessiert die sichtbare Welt relativ wenig. Das Unsichtbare ist, was Gott sagt. Oder zum Petrus. Gut, ich bin ja nicht katholisch. Aber zum Petrus sagt er, Petrus, du bist der Fels. Auf diesem Felsen will ich die Kirche bauen. Oder deine Erkenntnis ist felsenhaft. Petrus, du bist der Fels. Auf dich will ich meine Kirche bauen. Und Petrus war in dieser Zeit, gerade als Jesus das sagte, der wankelmütigste Mensch aller Zeiten. Er war ja Herr und nein Herr und ja Herr und so weiter, wankelmütig. Er wusste gar nicht, was er war. Aber der Herr sagt, du bist ein Fels. Fertig. Und wichtig ist, was Gott über unser Leben sagt und nicht, was unsere Gefühle uns sagen. Deine Gefühle, die sind Lügner. Ja, die belügen dich, je nachdem, wie viel Hormone du gerade im Haushalt hast. So, das bestimmt dein Leben. Aber, ja, und manchmal arbeitet es und manchmal nicht. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Gott sieht dich, wie du in der Ewigkeit bist und was du in der Ewigkeit bist. Das versprochene Leben, und auf das möchte ich heute Morgen zurückkommen. Gott lässt sich von Äußerlichkeit nicht täuschen. Er lässt sich von Äußerlichkeit nicht täuschen, weder von deinen, noch von meinen, noch von anderen, noch von sonst irgendjemand. Auch von den politischen Äußerlichkeiten. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also Gott lässt sich von Äußerlichkeiten überhaupt nicht täuschen. Er lässt sich von den Umständen nicht täuschen. Mancher Zweifler, und das habe ich ja gestern versucht rüberzubringen, ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist oder nicht, mancher Zweifler ist ein Glaubensheld. Halleluja. Und wir kommen zu den großen Dingen, zu den großen Erfahrungen, wenn wir zuerst einmal negativ sehen. Ich habe gestern euch gesagt, wir müssen alles im Kreuz sehen, im Spiegel sehen. Und unsere Augen belügen uns ja ständig, das sind die größten Lügner, unsere Augen. Wir sehen immer, mit dem Auge sehen wir da hinten und mit dem Augen sehen wir auf der anderen Seite. So, wir sehen immer seitenverkehrt. So, und deshalb, das richtige Sehen ist das göttliche Sehen, wie Gott die Dinge sieht, nicht wie meine Augen sehen. Und Herr, öffne mir die Augen. Weißt du was, wenn Gott dir Augen öffnet, was du dann siehst du richtig. Dann siehst du nicht über Kreuz mehr. Dann hört das übers Kreuz sehen auf. Dann siehst du gerade. Aber mancher Zweifler ist ein großer Glaubensheld geworden. Martin Luther, denk nur, wie der mit Gott rang, nach dem gerechten Gott. Ja, der hat große Probleme gehabt. Und der ist ein Reformator geworden. Sein Thema ist Gottes Gerechtigkeit geworden. Mancher Schwächling ist ein Riese geworden. Eine Mücke kann Elefanten zum Heulen bringen, eine Mücke. So also mancher Schwächling, mancher Kleingläubiger und wie viele von diesen Aposteln, alle zwölf waren Kleingläubige. Oh, ihr Kleingläubigen, sind alles zu Aposteln geworden. Also es ist nicht ausschlaggebend, was jetzt gerade ist. Kleingläubig, feige, ängstlich und so weiter, vergiss das alles. Und viele Sünder sind Heilige geworden, fast alle. Es gab keinen Heiligen, der nicht vorher ein ganz großer Sünder gewesen ist. Und je sündiger er war, desto heiliger ist er nachher gewesen. Für Gott, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also, vergiss es alles. Gott sagt immer die Wahrheit, halt dich an diese Wahrheit und nicht an andere Wahrheiten. Auch wenn du es nicht glauben kannst, halt dich an die göttliche Wahrheit. Was sagt Gott zu mir? Was hat er mir versprochen? Was verspricht mir sein Wort? Und das, sein Wort ist es, an das wir uns festhalten sollten. Was verspricht er? Auch wenn es noch so unglaublich klingt, noch so unwahrscheinlich ist, auch wenn du es nicht annehmen kannst, glaub an das, was er verspricht. Gott sagt immer die Wahrheit. Gott lügt nicht. Auch wenn du noch nicht so weit bist, er sagt dir immer die Wahrheit. Auch wenn du es nicht verstehst, sagt er dir immer die Wahrheit. Auch wenn es noch so unmöglich und so unwahrscheinlich erscheint und klingt, er sagt dir immer die Wahrheit. Immer, Gott redet immer die Wahrheit, weil er die Wahrheit selbst ist, und zwar pure Wahrheit. Gott sagt die Wahrheit, auch wenn du es nicht erwartest. Auch wenn du nicht glauben kannst, er sagt die Wahrheit. Auch wenn es noch in weiter Ferne ist und noch Zukunftsmusik ist, er sagt dir die Wahrheit. Gott sagt die Wahrheit. Gottes Verheißungen gehören dir. Liebe Petrus, singt ein Lied. Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Die Verheißungen gehören dir. Deshalb höre des Herrn Wort, was Gott sagt. Du solltest die Bibel lesen, die Bibel verschlingen. Was sagt er? Und mit dem Hören der Worte Gottes beginnt der Glaube in Aktion. Du sagst, ja Herr, mir geschehe, wir haben ja Advent, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sag ja, ich verstehe nicht, also ich bin Jungfrau. Puh, wie kommt die Jungfrau zum Kind? Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Weiß nicht, vielleicht muss ein Engel kommen, vielleicht muss, was weiß ich, was passieren muss. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Immer wieder, wenn du die Bibel liest und nicht verstehst, dann musst du nur eines immer dazufügen. Du solltest immer so eine Seite freilassen oder eine Spalte freilassen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe. Immer wenn du hast ein Problem und du solltest eine Konkordanz nehmen, deine Bibel nehmen, dein Problem studieren und dann alle Bibelstellen rausschreiben und dann oben drüber schreiben, mir geschehe, wie du gesagt hast. Fertig. Und dann halt es Gott vor, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist marianisches Glauben und Denken. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Durch die Verkündigung wächst der Glaube. Durch die Predigt werden deine Erwartungen geweckt. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch die geistinspirierte Botschaft, nicht durch langweilige Predigten, sondern durch geistinspirierte Botschaften wird dein Glaube geweckt, deine Begeisterung geweckt, dein Glauben motiviert, deine Hoffnungen, die wachsen. Oh, ja, Herr, ich will's. Wann kriege ich's? Du wirst rasend. Und du musst im Geist rasend werden. Gott, jetzt. Noch nicht geschafft. Aber der nächste Anlauf, bei der nächsten Etappe schaffen wir es. Hebräer 11. Ganz aufschlagen. Das ist das Pantheon des Glaubens, die Halle des Glaubens. Das ist Hebräer 11. Und da steht ein Mann, von dem ich heute ein bisschen was sagen möchte. Josef, von dem steht eigentlich nicht so viel im Hebräer 11, eigentlich nur ein paar Zeilen, Vers 22, Hebräer 11, weil Josef Gott vertraute, oder Gott glaubte, oder an Gott glaubte, konnte er vor seinem Tod über den zukünftigen Auszug der Kinder Israel aus Ägypten sprechen und Anweisungen geben, was mit seinen Gebeinen, deutsch Knochen, geschehen soll. Also, durch den Glauben hat Josef etwas im Testament festgeschrieben, im Testament Josefs, den Kindern oder den Söhnen Jakobs, weil er glaubte, hat er festgeschrieben, Leute, ich will nicht in Ägypten in der Pyramide irgendwo eingepackt werden. Ich möchte auch nicht eine Mumie sein und ich möchte nicht auf dem da irgendwie beerdigt werden in Ägypten. Nein, ich möchte nach Israel. Dort möchte ich begraben werden, dort soll mein Grab liegen. Was für Besonderes hat Josef getan? Nun, er hat das Volk vielleicht, seine Familie gerettet, aber was ist das? 75 Seelen, die nach Ägypten gezogen sind, die sind vom Hungerstod bewahrt worden. Das ist eigentlich alles. Er hat seine Familie zu einer Top-Familie gemacht, obwohl es nur Beduinen waren und nach Schafstall gestunken haben. Er hat so etwas Besonderes, das beste Stück Land, Land Goshen, denen gegeben. Aber er hatte einen Glauben, eine Verheißung. Er sagte, meine Knochen bleiben nicht hier. Und ich möchte heute Morgen einen Glauben in dir wecken, der über den Tod, über das Grab, über das Leben hinausgeht. Sogar meine Knochen sind Gott heilig. Glaubst du das? Meine Knochen. Was machte Josef besonders? Nicht seine Träume, oder vielleicht doch. Er war ein Träumer. Er lebte in einer anderen Welt. Er war ein Fantast. Wir würden sagen, ein frommer Spinner. Aber seine Spinnerei hat was gebracht. Sein Glaube hat ihm was gebracht. Und für mich ist es wichtig, dass mein Glaube mir irgendetwas bringt. Egal was. Ich möchte was erreichen. Er realisierte seine Träume. Josefs Großvater hatte eine Verheißung. Die Verheißung war, das Land Kanaan gehört dir. Von Dan bis Beersheba, vom Süden bis zum hohen Norden. Das Land, das du durchschreitest, gehört dir, Abraham. Und diese Verheißung, der Großvater, die Verheißung an Isaak gegeben und Isaak an Jakob und Jakob an Josef. Und das wusste er. Wir sind hier im verheißenen Land, auch wenn wir nicht im verheißenen Land sind. Das Land gehört uns. Und deshalb können jetzt Araber, können Amerikaner, können Russen, können die über Israel verhandeln, was sie wollen. Das Land gehört Gott. Glaubt ihr das? Ich glaube ganz fest, das Land gehört Gott. Das Land gehört nicht den Juden, das Land gehört Gott. Halleluja. Es ist sein Land. Es ist sein Land. Es gehört nicht den Juden. Die Juden kriegen das Land nicht. Die Araber kriegen das Land nicht. Die Amerikaner kriegen das Land nicht. Das Land gehört Gott. Und Gott sagt, Jerusalem ist mein Fußschimmel. Gott hat seinen Platz, wo er seine Füße hinlegt. Das Land gehört Gott. Und wenn wir anfangen, wenn Israel anfängt zu denken, das Land gehört Gott, dann kriegen sie das Land. Aber wenn die denken, das Land gehört mir, das Land gehört Gott. Und das ist das verkehrte Denken. Und deshalb machen die Juden das Land Israel bankrott, ruinieren, verschandeln das Land, verstümmeln das Land, zerteilen das Land, weil sie denken, es gehört uns. Es gehört Gott, das Land. Und wenn es Gott gehört, gibt Gott, wem er es will. Können vielleicht erschrecken, was ich jetzt sage. Wenn Gott will, Gott kann den Nazis sogar Israel geben. Glaub mir das, wenn er das will. Aber er will es nicht. Aber ich sage, Gott kann das sogar das Unmöglichste. Gott kann Chinesen das Land geben. Aber nein, er hat Israel das Land gegeben. Aber das Land braucht eine würdige Bevölkerung, die Gott die Ehre geben. Eine würdige Bevölkerung, die Gott die Ehre geben. Und Gott lässt seine Ehre, er ist ein eifersüchtiger Gott, er gibt seine Ehre niemand anders. Deshalb war das Land immer wieder so fremd. Deshalb wohnten Ausländer im Land. Deshalb war auch Josef und Jakob und Isaak Ausländer in ihrem eigenen Land. Bis sie Gott die Ehre gegeben haben. Lasst uns zurück zu dieser Geschichte mit den Knochen. Josef war ein Träger des Segens. Ein Träger des Glaubens, ein Träger der Hoffnung. Und wir müssen Träger werden, die im Geist etwas tragen. Das Land gehört Gott. Die Kirche gehört nicht uns und nicht der Gemeinde Gottes. Diese Kirche, das Haus gehört Gott. Dann kann Gott uns wieder segnen. Oder meine Familie gehört nicht mir, meine Familie gehört Gott. Wenn wir Gott Anteil nehmen lassen. Und gestern Abend habe ich eine Predigt gehabt. Beteilige Gott an deiner Familie. Beteilige Gott an deine Probleme. Beteilige Gott an deine Krankheit. Weißt du? Und dann, wenn du leidest, dann kannst du dich schön hinsetzen und Lieder singen. Wer leidet, der singe Lieder. Weißt du was? Dann bist du schadenfroh. Gott soll erst machen. Das ist jetzt sein Problem. Gott beteiligen an die Probleme. Und dann singst du Lieder und preist Gott und schaust zu, wie Gott arbeitet. Es ist sein Land. Seine Arbeit. Deine Arbeit muss seine Arbeit werden. Dein Kampf muss sein Kampf werden. Deine Sorgen müssen seine Sorgen werden. So träge. Ich trage nur den Segen. Ich halte den Segen nur so. Ich halte nur den Segen hoch. Ich halte die Ehre, den Ruhm Gottes hoch. Und alles andere muss er dann machen. Das muss will gelernt sein. Wir müssen nur Träger des Segens, der Hoffnung und des Glaubens werden. Träger. Ich trage nur. In der Tasche. Oder wo auch immer. Hab immer 100 Euro im Geldbeutel. Das hilft dir. Weißt du, da wirst du nie in Verlegenheit kommen, wenn du weißt, Gott ist im Portemonnaie. Da habe ich irgendwo einen Rückhalt, eine Sicherheit. Du musst etwas in deiner Seele, in deinem Herzen tragen. Wer nichts in sich trägt, wird auch nicht getragen werden. Der schwimmt. Oder kriecht oder sonst noch was. Josef gehörte zu dem gesegneten Samen. Er gehörte zu der gesegneten Nachkommenschaft. Er folgte Jakob, Isaak und Abraham. Er war in den Spuren der Heiligen. Er war in der Segenswelle, auf der Segenswelle. Wem folgst du? Brüder und Schwestern, welchen Patriarchen, welchen Vätern, welchen Vorbildern, welchen Idealen, welchen Heiligen folgen wir? Wessen Nachfolger bist du? Nachfolger von Sorge, Angst und Kummer oder Nachfolger von Segen, Sieg und Herrlichkeit? Wem folgen wir? Wer niemand folgt, dem wird auch niemand nichts nachfolgen. Aber wenn du dem Herrn nachfolgst, halt dich am Gesegneten und du bist gesegnet. Als Jakob nach Ägypten kam, war die Familie, ja, besserer Haushalt. 75 Seelen, Beduinen, Nomaden, sie waren arm, unbedeutend, klein und, ja. Aber sie hatten eine Verheißung. Es macht nicht aus, wie viele Seelen wir sind. Es macht nicht aus, wie viele Menschen wir sind. Wenn wir die Verheißung haben, wir sind die reichsten und die glücklichsten Menschen auf Erden. Glaubt ihr das? Wenn wir die Verheißung haben. Die Verheißung macht den Unterschied in unserem Leben. Die Verheißung, den Segen, den kannst du dir nicht kaufen. Den kann man auch nicht verdienen. Den kann man vielleicht ein bisschen erschachern. Wie der Jakob bei seinem Bruder Esau so abluchsen. Aber der Gesegnete bleibt gesegnet, egal, selbst wenn er Dummheiten macht, selbst wenn er Fehler macht. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Ich denke nur an Jakob. Und wann segnet Gott uns? Nicht, wenn wir würdig sind. Mir ist gestern Abend beim Beten hier klar geworden, beim Jakob. Als Jakob die schlimmste Sünde begangen, seinen blinden Vater betrogen hatte, seinen Bruder beschwindelt hatte, als er so am unwürdigsten war, hat er die größte Verheißung Gottes bekommen. Dann liegt der Kerl unterm freien Himmel, nicht einmal ein Dach über dem Kopf hat er mehr. Aber er hat die Verheißung. Und dann sieht er die Himmelsleiter und er sieht die Engel Gottes rauf und niederkommen. Da schnallst ab, oder nicht? Also ich kann es nicht fassen, ich sage, mein Gott. Also den unwürdigsten, diesen Schlitzohr, diesen Ganoven segnest du mit deiner, und du lässt wissen, und ich bin mit dir, wo du auch hingehst, und du wirst über diesen Fluss wieder gehen, und du wirst gesegnet sein, und das Land, darauf du liegst, gehört dir. Das ist der Segen Gottes. Das Land, worauf du liegst, gehört dir. Und dann hat er den Stein gesalbt, so begeistert war er, dass er gesagt hat, nein, ich wusste gar nicht, dass es hier Haus Gottes ist. Du weißt gar nicht, wo du dich befindest heute Morgen. Du denkst auch, oh Gott, ich bin in der Hölle. Nein, ich bin auf der Flucht. Nein, ich bin im Krankenhaus. Nein, ich bin, was weiß ich, im Sorgenhaus. Nein, ich bin im Haus Gottes. Halleluja. Das ist eine heilige Stätte. Die Verheißung ist, was einen Unterschied macht. Gott hat ihnen versprochen, ich werde euch segnen. Und das ist der Ursegen. Weißt du, was Gott dir und mir versprochen hat? Ich werde euch mehren. Das ist der Ursegen. Mehret euch und seid fruchtbar und macht euch die Erde untertan. Das ist, was Gott uns versprochen hat. Nichts Besonderes. Aber jetzt müssen wir die Verheißung einlösen. Wir haben diesen Blankoscheck. Was Gott einmal sagte oder versprochen hat, da kann man was Besonderes draus machen und sagen, jetzt, Gott, ich nehme dich beim Wort. Das versprochene Leben. Ich nehme dich beim Wort. Hier steht es schwarz auf weiß. Sogar in Stein gehammert und gemeißelt. Logos, geschriebene Wort Gottes. Wenn Gott in der Sache ist, ist die Sache ungewöhnlich. Wenn Gott in der Sache ist, egal was es ist, kannst alles hineinnehmen. Wenn Gott in der Sache ist, ist die Sache ungewöhnlich. Da kannst du es einrahmen. Halleluja. Oh, glory. Kannst einrahmen. Kannst auf den Leuchter stellen. Kannst hinausposaunen in alle Welt. Gott ist mit uns. Sieht man vielleicht gar nicht im Augenblick. Aber du weißt es 100% genau. Kannst alles betonen und überbetonen sogar noch, wenn Gott in der Sache drinsteckt. Für dich gilt das Gute, das Perfekte, das Vollkommene. Jakob und seine Nachkommen waren noch weit davon entfernt von dieser Verheißung. Das Land gehört euch, das Land Kanaan. Die waren im Ausland. Sie kämpften ums Überleben. Brot ist ihnen ausgegangen. Sie haben nichts mehr zu essen gehabt. Eine Hungersnot, eine weltweite Hungersnot. Vielleicht eine Katastrophe, Naturkatastrophe, aller Wahrscheinlichkeit. Und jetzt hat Gott schon in seiner Gnade Vorbereitung getroffen, den Josef nach Ägypten gebracht, den Josef auf den Thron gesetzt, damit sie überleben. Gott bringt uns auf die Spur über die Not. Auf seine Spur. über die Not. Die Schiene, wie Gott fährt, ist Notschiene. Diese Schiene, wie Gott uns zu etwas bringt. Und er gibt, Gott hat den Josef, hat die Hungersnot kommen lassen, er hätte es verhindern können. Der hätte Jakob segnen können und die hätten Hülle und Fülle gehabt. Deshalb, wir arbeiten Gott. Ihr müsst die Kassette von gestern Abend anhören, vielleicht hilft das euch ein bisschen anders zu verstehen. Ich werde nach Ägypten gehen und meine Söhne dort hinschicken und Brot kaufen lassen. Und dann kommt Josef, oder Josef ist schon dort, der Versorger, dein Versorger ist schon dort, wo du noch hinkommen musst, dein Helfer ist schon dort, in der vorlaufenden Gnade hat Gott schon alles, alle Vorarbeit getan. Ein amerikanischer Soldat, der jetzt in Irak kämpft, ein Soldat, der nur das Gewehr benutzt und schießt, dieser Soldat hat 10 andere Soldaten als Logisten. Kannst du es vorstellen? Also eine Armee ohne Logisten und Logistik funktioniert nicht. Also 10 andere Soldaten arbeiten zu für den einen, damit er einen Schuss abgeben kann. Munition wird nachgeliefert, Versorgung wird nachgeliefert, der Schutz wird nachgeliefert, Deckung wird nachgeliefert. 10, das ist Tatsache, 10 andere arbeiten für einen. Und ich sage dir auch, 10 Engel arbeiten für dich als Bengel. Halleluja. Kannst du es glauben? Für dich als Bengel. Du musst nur Gottes Arbeit tun und 10 Logisten Gottes arbeiten für dich und noch viel mehr. Himmlische Heerscharen schwirren umher und bedienen, leiten des Fädeln in den Weg an. Du weißt nicht, wie viel Josef schon unterwegs sind, die schon irgendwo in Posten sitzen, in Verwaltungsämter sitzen oder in Behörden sitzen und oder in an Stellen sind, die dich schon erwarten. Kannst du es vorstellen, die schon erwarten, die sagen, wann kommt der Jakob, wann kommen die Brüder, wann kaufen sie Brot, wann kommt die Stunde der Offenbarung, wo die Heiligen offenbart werden. So, und jetzt stirbt Josef, nichts bekommen. In Ägypten noch so einen guten Posten zwar, eine gute Stellung, Regierungsbeamter und so weiter. Und dann sagt er, ich möchte nicht hier beerdigt werden. Hast du schon deinen Platz für deine Beerdigung rausgesucht, wo du beerdigt werden möchtest? Ich möchte nicht hier beerdigt werden, sagt Josef. Er gab Anweisungen, wie es nach seinem Tod weitergehen soll. Ich denke, heute Morgen, du solltest Anweisungen geben, wie es nach deinem Tod weitergeht. Ich meine nicht jetzt Beerdigung für den Friedhof, wer der Redner ist und wie der Grabstein aussehen sollte oder ob es Leichenschmaus gibt oder kein Leichenschmaus gibt. So, nicht um diese Dinge, sondern wie geht's nach meinem Tod weiter? Wie geht's, wenn ich gestorben bin? Wo komme ich hin? Denke darüber nach, über deine Ewigkeit. Wo komme ich hin nach meinem Tod? Und dann schon, ich möchte nicht hier irgendwo verfaulen, auf irgendeinem Friedhof. Ich habe eine Heimat in der Höhe. Dort ist mein Zuhause, dort ist das verheißene Land. Da will ich hin. Und das plan deine Zukunft. Und dann gibt dir Anweisungen, wie du einbalsamiert werden solltest. Er gab Anweisungen und er plante über sein Grab hinaus. Wir müssen über unser Grab hinaus planen. Der Tod ist nur ein Zwischenübergang, nur ein Zwischenereignis. Wir wären arm dran, wenn wir nur an dieses Leben glauben würden. Ich habe viele Leben. Ich bin kein, der an Reinkarnation glaubt. Glaube ich nicht sowas. Ich habe ewiges Leben. Halleluja. Ich habe unendliches Leben. Und ich lebe hier nur ein Leben. Aber das andere Leben ist bei Gott. Und ich habe schon ewiges Leben. Ich war schon da, noch bevor irgendjemand da war. Bevor ein Hund, eine Katze, eine Blume, sonst was. Noch vor Grundlegung der Welt hat Gott mich gewollt. Es gibt ein paar ewige Dinge. Alles, was von Gott kommt, ist ewig. Gott selber ist ewig. Die Engel sind geschaffene Wesen. Du und ich, und jetzt bitte halt dich fest, wir sind nicht geschaffene Wesen. Wir sind von Gott gezeugt. Durch das Zeugnis Gottes. Wir haben einen anderen Ursprung. Wir haben andere Ursprung als die ganzen himmlischen Wesen. Und ich habe euch gestern Abend gesagt, um den Thron Gottes, oder auf dem Thron Gottes sitzt kein einziger Engel. Die Engel, die umschwirren den Thron Gottes. Kein einziger Engel. Auf dem Thron Gottes sind nur Gotteskinder, Söhne und Töchter des Herrn, die sind auf dem Thron Gottes. Wir werden mit Christus regieren. Wir werden über die Engel herrschen. Die Engel sind nur dienstbare Geister. Wir haben eine ganz andere Funktion von der Ewigkeit her. Deshalb denk an deine Ewigkeit, plan mal für deine Ewigkeit. So wie du für dein Leben planst und Vorsorge triffst. Josef hat Vorsorge getroffen für seine Zukunft. Wir wären arm dran, wenn wir nur dieses Leben hätten. Josef gab ganz konkrete Anweisungen, wie es weitergehen sollte. Und wie es nach 430 Jahren weiterging. Also plan wenigstens wie 430 Jahre. Wie geht's nach 430 Jahren weiter? Er plante Jahrhunderte voraus. Er plante Jahrhunderte voraus. Lebt das versprochene Leben. 1. Mose 50, da haben wir die Geschichte. Vers 24, 1. Mose 50. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, ich muss sterben. Alle müssen sterben, keiner kommt da vorbei. Manche denken, wenn ältere Leute älter werden, die denken, die Entrückung wird kommen. Jesus wird mich heimholen, ich gehe in den Himmel. Das ist nur ein fauler Trick. Du willst nur nicht sterben. Ich muss sterben. Alle müssen sterben. Gott wird sich eurer annehmen, heißt es hier. Er wird euch aus diesem Land heraus in jenes Land hinaufführen, das er Abraham, Isaak und Jakob unter Eid zugesichert hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören. Wenn Gott sich eurer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit hinauf. Nicht hinab, hinauf. Nicht hinab. Nehmt meine Gebeine hinauf. Und dann Josua Kapitel 24, 400 Jahre später, oder 430 Jahre später, Josua Kapitel 24, Vers 32, die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus Ägypten mitgebracht hatten, begrub man in Sichem, auf dem Grundstück, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Keseter erworben hatte. Es war den Nachkommen Josefs als Erbteil zugesprochen worden. Durch Josef kamen die Israeliten aus Ägypten, aus Israel, aus Kanaan raus und durch Josef kamen sie wieder zurück. Und da war diese Wüstenwanderung, da war diese 400 Jahre abgeschlossen, diese ganze Odyssee war abgeschlossen, als Josef in Ägypten, hier in Sichem beerdigt wurde. Da hörte der Auszug der Kinder Israels auf. Das war das Ende des Auszugs der Kinder Israels, als Josef in Ägypten in Sichem beerdigt wurde. Mit Josef begann diese Reise und mit Josef schloss sich diese Reise, dieser Kreis. Man begrub ihn dort in Sichem. Sichem ist direkt an den Toren zum gelobten Land. Da kamen sie gerade drüber. Die Geschichte ist ja andere Geschichte. Könnt mal Bibelstudium machen, wenn ihr das wollt. Dort wurde die Sünde abgewälzt. Alles wurde abgewälzt und dort wurde das Volk mit Gott wieder ganz neu versöhnt. Und Gott schloss in Sichem, das ist Westbank heute. Da sind die Araber dort. Das Land, das ist nicht in Hand Israels. Das Westbank, besetzt zwar von Israel, aber dort begann Gott eine neue Geschichte. Durch die Beisetzung der Gebeine Josefs in seinem Erbland war die Rückkehr aus Ägypten abgeschlossen. Mit der Beisetzung war die Rückkehr vollendet. Ein neues Kapitel in der Geschichte Israels beginnt. Unsere Erlösung ist erst vollendet. Soll ich dir sagen, wann? Wenn ich im Himmel beigesetzt bin. Ich freue mich schon auf meine Beerdigung. Auf die Beerdigung im Himmel. Da komme ich nicht in deinen Sarg, glaub mir das. Gibt's im Himmel, gibt's keine Särge. Ich freue mich schon auf die Beisetzung im Himmel. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Das ist die Beisetzung. Versetzt an himmlische Örter. Das ist die Beisetzung. Begreife, wenn du das kannst. Ich predige mystisch heute Morgen. Wenn wir im Himmel beigesetzt sind, dann ist unsere Erlösung vollendet. Es war eine ganz merkwürdige Anweisung, dass der Josef hier gab. Meine Knochen sollt ihr dort im verheißenen Land beerdigen. Josef war schon einmal als tot erklärt worden. Seinem Vater, das Kleid, schon einmal für tot erklärt. Das macht das zweite Mal nichts mehr aus. Er wird zweimal beigesetzt. Sein Vater glaubt ja, ein wildes Tier hätte ihn zerrissen. Das klingt wie ein Märchen. Als dann plötzlich der auftaucht und Fürst Ägyptens ist. Also was, Josef lebt noch nichts wie hin. Der alte Jakob, dann sehe ich, wie der rennt, wie der noch jung und frisch wird. Ägypten war nicht sein Zuhause für Josef. Nicht seine Heimat. Die Welt ist nicht mein Heim. Das muss uns ganz klar sein. Meine Knochen haben hier nichts zu suchen. Mein Leben hat hier nichts zu suchen. Ich bin hier am falschen Platz. Ich bin zwar jetzt hier irgendwie hingeraten. Ich weiß nicht, wie ich auf die Erde gelandet bin. Ich wäre gerne woanders gelandet. Aber leider habe ich diesen Planeten erwischt. Und jetzt bin ich hier. Arafat wurde beigesetzt. Und weißt du, in Ramallah, das ist auf der Westbank. Aber er hat ein Testament. Ich möchte in Jerusalem beerdigt werden. Das wird kommen. Und genauso, du sollst dein Testament machen und sagen, ich möchte nicht in Berlin beerdigt werden. Ich möchte im Himmel beigesetzt werden. Im neuen Jerusalem. Dort möchte ich beigesetzt werden. Dort möchte ich meine Wohnung haben. Die Israeliten hatten ein Testament von Josef. Seine Gebeine sollten nicht hier bleiben. Er hatte seine Zukunft vor Augen. Seine ewige, herrliche Zukunft. Seine Gebeine waren Ausdruck seines Glaubens. Meine Knochen. Und als er dann, das hat sich schon bestimmt auch so einen Schrein bauen lassen. Da bin ich überzeugt, dass er das machen ließ. Er war der Regent von Ägypten. Es war ein königliches Gebot, was er hier den Brüdern gegeben hat. Sie bleiben nicht hier, Brüder. Ihr müsst sorgen dafür. Ihr tragt die Sorge. Du und ich, wir tragen die Sorge, dass die Knochen der Erlösten nicht hier unten bleiben. Wir müssen kämpfen für die Sache, die den Heiligen übergeben ist. Wir müssen kämpfen. Und hier, Josef gibt ein Testament, kämpft, arbeitet, setzt alles dran. Seine Gebeine war ein Symbol. Und ich kann mir vorstellen, sind ja alle Menschen, dass die irgendwo im Land Gosen so einen Schrein hatten, so ein Heiligtum hatten, so eine Kapelle hatten. Und da lagen die Knochen einbalsamiert von Josef. Und die warteten 400 Jahre, bis sie hier rauskommen aus dieser Kapelle. Und wie sie in Israel, gelobten Land, in dem Land, wo Gottes Fußschemel ist, dort beerdigt werden. Am Thron Gottes. Das ist die Bestimmung gewesen. Israel, Thron Gottes. Das ist der Fußschemel. Und das ist, worauf Gott steht. Worauf Gott scharf ist, was Gott mag. Dort müssen meine Gebeine liegen, unter den Füßen, unter der Herrschaft Gottes. Alles, was er in Ägypten erlebte, das war nur vorübergehend. Alles, was wir in der Welt erleben, ist nur vorübergehend. Zeitlich begrenzt, zeitweilig und nur provisorisch. Seine Gebeine waren nur vorübergehend in Ägypten. Nur vorübergehend. Sogar der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Moses war nicht im gelobten Land, als er starb. Der Teufel stritt. Aber der Herr hat Moses genommen und Moses war im gelobten Land mit Christus. Halleluja. Mit Jesus kommen wir dorthin, wo sonst ein Gewöhnlicher nicht hinkommt. Wo sonst ein Sterblicher nicht hinkommt. Mit Jesus erreichen wir das, was ein normaler Otto-Verbraucher nicht erreicht. In Ägypten lebte sich zwar gut, sie hatten alles, was sie brauchten, aber das war alles nur Behelf. Das war nur Provisorium. Das war nichts Endgültiges. Die kamen durch eine Not dorthin, das war auch alles. Es war nur einstweilig, aber nicht für immer. Wir leben von einem Versprechen, wie einst Josef hier, wie die Gläubigen aller Zeiten. Wir leben für eine andere Welt, für ein anderes Zuhause, für eine andere Heimat. Seine Gedanken von Josef, als er dann älter wurde, kreisten um seine Beisetzung. Ich bleibe nicht hier. Und dann die Israeliten Jahr für Jahr, so wie wir Weihnachten feiern, so wie wir Ostern feiern, Jahr für Jahr gehen sie zu diesem Schrein und sie sagen, Josef ist immer noch da. Und solange Josef da ist, haben wir keinen Frieden. Haben wir keine Ruhe. Josef gehört nach Israel. Dort gehört er hin. Dann gibt es wieder Frieden. Gottes Wort wird oft missverstanden. Für uns ist es ungewohnt, das Wort Gottes. Gottes Worte sind unverständlich. Der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Worte sind nicht eure Worte. Aber die Patriarchen haben es verstanden. Die haben sich festgehalten. Sie ließen nicht locker und sie glaubten. Und wir sehen also das Gelübde abgenommen und Josua neben der Bundeslade oder hinter der Bundeslade haben sie die Gebeine Josefs getragen. Und die wussten ganz genau. Und sobald sie über den Jordan sind, so beim ersten Gottesdienst in Sichem, haben sie gleich Josef beigesetzt. Das war die erste Amtshandlung, was die Israeliten getan haben, nachdem sie Jordan überschritten hatten. Das erste, was sie getan haben, den Todesfluss überschritten haben, haben sie Josef beigesetzt. Und da, ich kann mir fühlen, was sie dann fühlen. Jetzt erfüllt sich das Wort des Herrn. Jetzt erfüllt sich die Prophetie. Jetzt erfüllt sich der Glaube der Patriarchen. Jetzt, wo diese einbalsamierte Sarg oder Sarkophag oder was es auch war, herabgelassen wurde. Jetzt. 430 Jahre hat die Familie drauf gewartet. Die Familie Gottes. Bis das passiert, war in der Irre. Gott spricht zu uns aus einer anderen Welt. Deshalb Worte Gottes sind immer Fremdwörter für uns. Gottes Schrift sind Hieroglyphen für uns, weil wir das nicht verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu verstehen. Und es ist so wichtig, dass wir Wort Gottes im Zusammenhang immer sehen. Was hat Gott gesagt? Die Prophetie gilt, die steht. Und wenn Gott sich schon um Gebeine und Knochen kümmert, wie viel mehr um Lebende? Um dich und mich. Wenn das für ihn schon so wichtig ist. Wort Gottes ist Geist und Leben. Es ist unveränderlich. Erklärt sich von selbst, da brauche ich keine Erklärung. Knochen kommen dorthin und es ist okay. Dann ist es in Ordnung. Gottes Wort bestätigt sich selbst. Und heute Morgen ist mir so ein Anliegen, dass wir Jesus so richtig verstehen, was er wirklich wollte. Was er gesagt hat, das geht in Erfüllung. Josef, Jesus ist eine Linie. Gottes Wort will verstanden, erlebt werden. Der Heilige Geist ist der Urheber der Worte Gottes. Und deshalb, diese Worte sind Geist und Leben. Und der Heilige Geist wacht darauf, so wie die Israeliten darauf wachten, dass die Leiche Josefs nach Ägypten, nach Israel kommt. Drauf gewacht. Der Heilige Geist wacht, dass sich Buchstabe für Buchstabe, jedes Jota, jeder Punkt, jeder Komma und jedes Zeichen, dass es sich erfüllt vom Wort Gottes. Keiner kann dem Wort Gottes widerstehen, im Wege stehen. Es kommt in Erfüllung. Wenn Gott sagt so, ist es so, bleibt es so. Es ist interessant, wie Gott uns manchmal so erzieht. Die Pädagoge Gottes, Professor Gott, wie ist er? Die Pädagoge Gottes ist so schwerfällig für uns, aber er ist der beste Führer, der beste Lehrer und so weiter. Gott hat Israel durch eine Not nach Ägypten gebracht und jetzt kam eine Not, die Bedrückung war so groß, über eine Not führt er sie wieder raus. Die wären ja gar nicht nach Kanaan gegangen. Wenn alles so gut gewesen wäre noch, wie es war, unter Josef, die hätten gesagt, oh Gott, was, also weiß vom Himmel, bitte behalt den Himmel für dich oder schenk es jemand anderen. Aber die Not ist es. Und wie Gott manchmal arbeitet, Gott lässt uns ausdürren, bis nur noch die Knochen von uns übrig bleiben. Die Gebeine, nehmt meine Gebeine mit. Den Vater hat Josef in Israel begraben. Da hat der Große sogar festgemacht. Da gab es sogar Staatstrauer. Da war alles beflaggt. Und die Israeliten haben mitgelitten, dass der Jakob beerdigt wurde, der Vater Josefs, dass er beerdigt wurde. Die haben Anteil genommen. Aber er selbst hat keinen Anteil an dem gehabt. Sein Vater wurde dort begraben. Gottes Pläne sehen ganz anders aus. Der andere kann's, der andere nicht. Hebräer 11. Die eine Hälfte erreicht's, die andere Hälfte erreicht's nicht. Da stimmt doch was nicht, oder? Ist doch was faul in der ganzen Geschichte. Oder ein Trick. Und deshalb, niemand kann Gottes Wege recht verstehen. Es sei denn, wir leben für die Ewigkeit und aus der Ewigkeit heraus. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott schreibt, war gestern auch so, was mich bewegt hat, gerade auf krumme Linien. Gott schreibt gerade auf krumme Linien. Und die können nicht schräg genug sein, unsere Linien, unsere Wege, unsere Enttäuschungen und was. Gott schreibt gerade auf krumme Linien. Die Gebeine Josefs müssen warten. Die Gebeine Josefs müssen warten, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Jetzt sitzt du in deinem Laden, jetzt sitzt du in deiner Gemeinde, jetzt sitzt du in deiner Familie und wir warten die Dinge, die da kommen sollen. Lass dich nicht erschüttern. Werde nicht mutlos. Was Gott verheißen hat, geht in Erfüllung. David Livingstone, als er auf dem Sambese-Fluss war und mit seinen Leuten ging, plötzlich merkte, mein Geld geht aus. Schaff's nicht mehr. Mein Projekt kann ich nicht mehr verwirklichen. War am Ende und hat seinen Mamelucken, seinen Trägern, seinen Begleitpersonal, den Afrikanern gesagt, bleibt mal hier. Ich komme wieder. Und dann fuhr er nach London, hat dort Geld gesammelt und Unterstützung gesammelt. Und es sind über 2 Jahre vergangen und er ist immer noch nicht da. Und die Leute, die einheimische Bevölkerung spottet und sagt, ja, guck mal, das sind typisch Weiße. Die versprechen und halten doch nicht. Aber die Mamelucken kannten David Livingstone, die waren zu lange mit ihm zusammen. Die haben zu viel mit ihm zusammen erlebt. Und die kannten David Livingstone. David Livingstone steht zu seinem Wort. Er tut das, was er sagt. Selbst wenn er als Leiche kommen muss. Es wird kommen. Und ja, wo ist euer Gott? Wo ist die Verheißung eures himmlischen Vaters? Steht im Petrusbrief. Die Gottlosen spotten und machen die Spott. Guck mal, Offenbarung. Guck mal, Matthäus 24. Guck mal, was die Endzeit alles sagt. Wo ist das alles? Wo ist die ganzen prophetischen Bücher, was du gelesen hast bis vor 89? Kannst alles in den Altpapier schmeißen. Stimmt nicht mehr. Alle ganzen Prophetien und Weissagen. Wo sind die Juden, die aus dem Norden Russland kommen sollten? Kein einziger Jude ist gekommen. Die gehen alle nach Amerika oder bleiben hier in Deutschland hängen. Wo ist das alles? Wir fragen, wir sind so erschüttert, weil wir von falschen Voraussetzungen gehen. Wir denken, Menschen können das Wort Gottes erfüllen. Menschen können das Wort Gottes nicht erfüllen. Politiker können das Wort Gottes nicht erfüllen. Gottes Wort erfüllt sich selbst. Halleluja. Und es erfüllt sich anders, wie wir denken und glauben. glauben und vermuten, er kommt durch die Hintertür. Gott kommt nie vorne. Wichtige Personen kommen nie durch vorne rein. Die kommen immer durch eine Hintertür. Die kommen immer durch eine Hintertür. Oder steigen sie vom Dach rein. Oder was weiß ich, wie die da kommen. Also auf jeden Fall, die benutzen nicht die Hintertür. Wo ist es? Und du wartest. Und sagst, wo ist das alles? Wartest 400 Jahre als Mumie. Hast du schon 400 Jahre als Mumie gewartet? Weißt du, wie das ist? 400 Jahre, wie lang das ist? Immer noch so weit. Immer noch einbalsamiert. Oh, Parfüm, Essig, Benzin, oder was es auch alles ist. Irgendwo im Schrein aufbewahrt zu werden, begafft zu werden. Wo ist die Verheißung Gottes? Wo sind die Wunder Gottes? Hat er nicht verheißen, Zeichen und Wunder werden folgen, die da glauben? Wo sind diese alle Zeichen und Wunder? Wo ist das alles, was ich erwarte? Als Reliquie muss ich einfach da existieren. Als Reliquie, als Überbleibsel einer alten, vergangenen Zeit. Und so kommen manchmal sich Christen vor wie Reliquien, weißt du? So Überbleibsel. Vergessen. Aber David Livingstone hat seine Leute dort abgesetzt und gesagt, ich gehe rüber. Und dann passiert es eines Tages um die Mittagszeit. Tack, 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 tack. Ein Geräusch, das die Afrikaner noch nie gehört haben bisher. Zum ersten Mal kommt ein Dampfschiff. Ein Schiff mit Dampfmotor. Also tack, 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 tack. Die haben gedacht, Geister kommen, Dämonen kommen. Oder die haben zuerst in Panik geraten. Und dann kam ein Schiff aus London. Und dann, unser Vater kommt, unser Vater kommt, unser Vater kommt, unser Vater kommt. Und die Mamelucken rannten entgegen. Die Verheißung geht in Erfüllung. Und zuerst wirst du vielleicht auch glauben, Gespenster und Geister kommen. Weißt du, Jesus kommt zu einer Stunde, wo wir es nicht denken und nicht glauben und nicht vermuten. Und er kommt uns auf dem Wasser entgegen. Auf den Problemen kommt er uns entgegen. In der Not kommt er uns entgegen. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen, plötzlich, und ein Geist, ein Gespenst. Nein, es ist der Herr. Aber manche sehen Jesus als Gespenst. Wie auch immer. 400 Jahre warten. Gott hat uns nach Ägypten gebracht und Gott wird uns aus Ägypten wieder rausbringen. Gott hat den Karren verfahren. Er kann auch den Karren wieder aus dem Dreck rausholen. Gott beteiligen an deinem Schicksal. Gott wird mit dem Teufel fertig. Gott wird mit den Naturgewalten fertig. Gott wird mit der Krankheit fertig. Gott wird mit Pharao fertig. Gott wird mit allen fertig. Glaubst du das? Oh, Glory. Halleluja. Gott wird mit meiner Angst fertig. Die Gebeine Josefs werden mitgenommen. Der Glaubende gibt seine Hoffnung Ausdruck. Die Gebeine sind hier. Die nehmen mit. Da bleibt nicht einmal eine Klaue zurück. Das bezieht sich darauf. Nicht einmal ein Knochen bleibt zurück. Das steht nämlich Klaue, nicht einmal ein Knochen bleibt zurück. Und mit dieser Klaue meint es nicht ein Schafsbock. Die meisten Leute denken da Ochsen oder so, irgendein Gevieh. Nein, nein, kein Vieh. Das waren die Knochen. Nicht einmal die Knochen Josefs bleiben hier zurück. Das hat Moses gesagt, lasst mein Volk ziehen. Lass Josef hier. Der Teufel möchte, dass wir den Josef in Ägypten im Schrein lassen. Als Reliquie. Aber nicht einmal ein Knochen bleibt hier. Das ist Glaube. Du musst deinem Glauben Ausdruck verleihen. Wie auch immer. Versprochenes Leben leben. Der Glaubende lebt überall als Gast. Das weiß er. Ob Abraham in Kanaan, Israeliten in Ägypten, die Juden in Babylon oder auch nachher später der Diaspora und der Zerstreuung. Wir sind überall Gäste und Fremdlinge und wir sind dennoch Kinder der Verheißung. Halleluja. Kinder der Verheißung. Auch wenn wir überall Gäste sind. Weißt du, was mit den Gästen los ist? Die sind immer im Hotel. Gäste leben immer in Pension, im Garni oder sonst noch wo. Die haben kein Zuhause, die haben kein Dach über dem Kopf, das mein Eigentum, das ist nicht. Gäste leben immer auf der Durchreise. Und Gäste werden geduldet 3 Tage, nach 3 Tagen werden sie lästig. Und die will man loswerden. Gäste haben kein Wahlrecht. Und wenn du in dieser Welt kein Mitspracherecht hast, wundere dich nicht, du bist ein Gast. Man akzeptiert sie. Aber sie haben kein Eigentum. Abraham in 1. Mose 23, 4. Ich bin ein Ausländer, sagt er. Und deshalb muss Ausländer lieb haben. Das ist ganz arg wichtig. Ausländer lieb haben. Ich bin ein Ausländer und lebe nur als Gast bei euch, hat er gesagt. Verkauft mir bitte ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. 62 Jahre, nachdem er das Land, verheißene Land betreten hat, kauft er das erste Grundstück. Nach 62 Jahren. Hat bisher nichts gehabt. 62 Jahre lang ist er Pilger. lebt im versprochenen Land, lebt in der Verheißung und hat nichts von der Verheißung. Erst nach 62 Jahren, als seine Sarah stirbt, erwirbt er das Grundstück. Mit dem Kauf dieses Landes, dieses Grundstücks, bestätigt Abraham ganz deutlich, ich glaube, das ist jetzt das Land. Das Land, worauf du liegst, gehört dir. Wie viel Erde braucht der Mensch an Tolstoi? Denkt an diese Geschichte. Der braucht nicht einen Hektar, er braucht nicht einen Quadratkilometer, er braucht nur Meter, zwei Meter reichen, wenn einer groß ist und noch ein paar Blumen haben möchte. Es reicht. Wie viel Erde braucht der Mensch? Aber hier wird die Verheißung eingelöst. Und weißt du, was dann passiert? Der Jakob wird dort beigesetzt, der Isaac wird dort beigesetzt und viele andere, die Grabstätte, die er sich gekauft hatte. Rebekka wurde beigesetzt, Lea wurde dort beigesetzt. Alle Heiligen im gelobten Land. Jakob starb und man begrub ihn nicht in Ägypten, sondern extra eine große Weltreise, ganze Kolonne, ganze Pilgerzug geht dorthin und die bestatten da. Aber danach ordnet er, wenn ich tot bin, bringt mich ins 1. Mose 49, 29, wenn ich tot bin, dann bringt mich ins Land Kanaan und bettet mich zur letzten Ruhe neben meinen Vorfahren in der Höhle auf dem Feld Mechpela, östlich von Mamre. Leider nicht passiert. Dieses Grundstück hat Abraham den Hethitern Ephron als Grabstätte für seine Familie erworben. Dieser Traum hat sich nicht erfüllt im Leben Josefs. Er hat es gedacht, er hat geträumt, er hat es erwartet, aber nicht, er wurde in Sichem. Warum? Weiß ich auch nicht, aber vielleicht erfahren wir das eines Tages, warum das nicht so war. Warum er an der Grenze von Sichem beerdigt wurde. In der Bibel heißt es, wir warten. 2. Petrus. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Und Gerechtigkeit heißt, wo alle meine Wünsche, alle meine Träume, alle meine Verheißungen, alle meine Visionen in Erfüllung gehen. Der Glaubende macht irgendwie einen Ausdruck, auch wenn es noch nicht erreicht und wenn es nicht so kommt, wie ich gedacht habe. Ich kann trotzdem glücklich sein, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Kannst du das? Glücklich sein, trotz vieler unerreichten Ziele. Glücklich sein, trotz vieler unverwirklichten Visionen. Der Glaubende gibt seinem Glauben Ausdruck. Sie glauben nicht an die ägyptische Leitkultur. Sie passen sich auch nicht an. Sie bleiben, was sie sind. Sie haben sich nicht Ägypten angepasst. Sie glaubten, wir werden hier eines Tages ausziehen. Wir werden eines Tages dieses Land verlassen. Sie haben ihre Herkunft nicht verleugnet, auch wenn sie es manchmal angestellt haben. Moses, nach 40 Jahren kommt er zu sich und sagt, nein, ich bin ein Israelit. Ich bin ein Jude. Meine Heimat ist woanders, nicht hier in Ägypten. Er hat aufgehört, an Ägypten zu glauben, weil er an was anderes glaubte. Er hat sich nicht den Ägyptern angepasst. Moses, der jetzt auf diesem Pharaonenhof groß geworden ist, er hat eine Hoffnung gehabt, das versprochene Land. Und plötzlich, ich will nicht mehr Tochter von Pharao heißen. Ich will nicht mehr die Herrlichkeit Ägyptens. Ich will nicht mehr das ägyptische Leben. Plötzlich ist er Fremdling, Ausländer in der Wüste. Geht lieber in der Wüste. Weißt du, das Wort Hebräer, so wurden die Juden damals genannt, die waren nicht Israeliten. Das hat man nachher weit irgendwo jemand gegeben, diesen Namen Israel. Die Israeliten waren nicht Israeliten. Die Israeliten hießen früher Hebräer. Und weißt du, was Hebräer heißt aus der Bibel her, von der Überlieferung und Tradition? Die aus dem Jenseits kommen oder vom Jenseits kommen, jenseits von Euphrat. Also die aus dem Jenseits kommen. Und das ist etwas Geheimnisvolles, wenn du so diesen Buchstaben versuchst zu entziffern. Hebräer, ich bin auch ein Hebräer, der aus dem Jenseits kommt. Halleluja. Mein Leben ist in Gott verwurzelt, in Gott verankert, in Gott begründet. Vom Jenseits, dem Strom, vom Jenseits der Wüste, vom Jenseits der Pyramiden, der Weltherrlichkeit, von jenseits von Babylon, von jenseits. Die Israeliten kamen vom Jenseits. Unsere Kraftquellen sind im Jenseits. Unsere Kraftquellen. 400 Jahre lang im fremden Land, aber die Hoffnung auf Jenseits nicht aufgegeben. Eine lange Irrfahrt. 400 Jahre als Mumie. 4 Jahre diese Odyssee. Hebräer 11, Vers 13, viele der Gläubigen haben es nicht erreicht. Viele der Gläubigen haben es nicht erlangt, was sie glaubten, nicht erlebt, was sie hofften. Ihre Träume sind nicht in Erfüllung gegangen. Und dennoch waren sie erfüllt von Gott. Und dennoch, Josef war einer, der es nicht erlangte. Zu seinen Lebzeiten. Aber ich darf dir eines sagen, wir werden alle unsere Plätze erreichen. Und wir haben heute Morgen gehört in der Bibelstunde, alle unsere Gebete werden erhört. Du glaubst, dein Gebet ist umsonst. Dieser Gebetskasten ist umsonst. Ich darf dir eines sagen, alle diese Gebete, die hier drin sind, die werden erhört. Ob du es glaubst oder nicht, das spielt keine Rolle. Die werden alle erhört. Die sind alle zu Gott, die steigen alle zu Gott. Du hast es an Gott geschrieben. Du hast an Gott adressiert. Du hast es Gott überlassen. Diese Gebete. Und eines Tages wird Gott auf dem Kirchturm hier steigen und wird diese Gebete nehmen und auf diese Erde schmeißen und streuen. Und das wird wie Samenkorn plötzlich überall aufgehen. Diese Gebete werden aufgehen. Ist nur bildlich gesprochen, ist nur Plastik hier oder Papier hier. Aber ich will es nur sagen, geistlich ist es in Wirklichkeit so. Gott wird diese Gebete nehmen und auf die Erde streuen und plötzlich wird die Wüste zum Paradies werden, plötzlich. Die Gebete werden erhört. Alle deine Gebete, alle deine Wünsche werden erhört, weil Gott dahinter steht. Du kannst sie nicht erhören, mit dir wird nichts passieren, aber er steht dahinter und er sagt jetzt. Und dann passiert etwas. Plötzlich diese Gebeine stehen auf und jetzt kommt der Prophet Hesekiel, Weissage. Knochen zu Knochen, Bein zu Bein. Plötzlich fügt sich das auf. Plötzlich ist Fleisch drauf. Plötzlich ist Geist drauf. Plötzlich steht eine Nation aus dem Nichts auf. Plötzlich stehen Kinder Gottes auf. Plötzlich sind sie da. Viele haben es nicht erreicht. Kümmere dich doch gar nicht, ob du dein Ziel erreichst. Das ist alles nur relativ. Du hast die Verheißung. Gottes Uhren gehen anders. Gottes Kalender geht nicht nach 365 Tagen. Gott hat einen anderen Kalender. Deshalb sind die Leute auch früher sehr alt geworden, weil sie nach Gottes Kalender gelebt haben und nicht nach unserem Kalender. Deshalb können wir nicht verstehen, wie konnte da einer 960 Jahre alt werden. Undenkbar. Weil es nach dem Kalender Gottes ging und nicht nach unserem Kalender. Gottes Kalender ist anders. Weißt du, wie Gottes Kalender ist? Ein Tag, 1000 Jahre. Zwei Tage, 2000 Jahre. Drei Tage, 3000 Jahre. Ein Tag. Gottes Kalender ist eine andere Sache, hat nichts mit uns zu tun. Moses hat einen Fehltritt begangen. Ich will jetzt nicht fragen, wer hat schon einen Fehltritt heute oder irgendwann mal in seinem Leben begangen, wer hat falsch gehandelt, falsch entschieden oder falsch reagiert oder wem sind die Nerven durchgegangen, wer hat sich für einen Augenblick verloren, Kopf verloren und so weiter und was alles, was in so einer Sekunde passieren kann. Mit 180 auf der Autobahn, was da passieren kann, wenn du mal einigst, so schnell die Augen zufallen, was da passieren kann. In ein paar Minuten kann die Hölle los sein. Und da ist bei Moses etwas Schreckliches passiert. Und jetzt denken wir, jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Jetzt ist aus. Guck mal, jetzt 120 Jahre lang kämpft der Mann für die Wahrheit, setzt sich für Gottes Sache ein und erreicht nicht. Und erreicht nicht. Und ich darf dir eines sagen, wenn ich alle diese Heiligen anschaue, ich bin enttäuscht fast. Ich war von der Bibel, als ich dieses Studio machte, ich bin von der Bibel fast enttäuscht worden. Sie haben es nicht erreicht. Keiner. Keiner hat es erreicht, was sie geglaubt haben. Also auch wenn Hebräer 11 steht, sie haben es erreicht. Sie haben es nicht erreicht. Und wenn sie es erreicht hätten, stell mal vor, Jesus hat drei Tote auferweckt. Sie sind alle gestorben. Keiner ist überlebt. Also, wenn ich schon auferweckt werde, dann möchte ich schon ein längeres Leben haben. Als der Lazarus ist gestorben, Jüngling ist gestorben, Töchterlein ist gestorben, alle sind gestorben. Wo sind sie, wenn sie leben würden? Sind sie nicht da? Okay. Also, was soll mir das alles bringen, wenn ich jetzt nur zeitlichen Genuss habe, die zeitliche Freude, diese Zeit nur jetzt im Augenblick geheilt zu werden? Was nützt es, wenn ich geheilt bin und verloren gehe? Was nützt es? Deshalb bin ich lieber krank und bin gerettet. So, lieber krank und gerettet. Lass uns auch diese Wahrheit im Heilungsgottesdienst sagen. Lieber krank und gerettet, als gerettet und verloren. Und so viele, die geheilt worden sind, sind verloren. Und manche, die nicht geheilt sind, die sind gerettet worden wenigstens. Nicht erreicht. Und wenn die eine Krankheit weg ist, kriegst du ein anderes Zipperlein. Deshalb frage ich mich, was ist besser? Lieber habe ich das, was ich habe, das weiß ich wenigstens, was ich habe und wie ich mit dem umgehen soll. Warum soll ich mir was anderes noch zulegen? Also ich bin da gar nicht so scharf jetzt, was geheilt. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich das eine Problem gelöst habe, kommen andere Probleme, die gelöst werden müssen. Deshalb bin ich dankbar mit dem, was ich habe. Ob ihr das wollt oder nicht, ist es egal. So, Moses war aber im gelobten Land mit Jesus. David durfte den Tempel nicht bauen, weil er Blödsinn gemacht hat irgendwo. Aber 1000 Jahre später ist der Sohn Davids, baut die Hütte Davids wieder auf. 1000 Jahre später. Und David ist in der Bibel eingegangen als ein großer Mann. Und das passiert wirklich 1000 Jahre später. Da predigt doch Petrus die Pfingstpredigt. Ihr müsst die Pfingstpredigt sehr aufmerksam lesen. Predigt der Petrus die Pfingstpredigt und sagt, dies ist, was der Prophet Joel geweissagt hat. In den letzten Tagen wird der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen und wir sind das Zeugen. Und Jesus ist der Sohn Davids, der von den Toten auferweckt worden ist und wir sind Zeugen. Und hier unten, so hat er gepredigt. Ich sehe den Petrus predigen auf dem Söller in Jerusalem, auf dem Platz da, wo der Heilige Geist ausgegossen ist. Hier unten, das muss der Söller sein, weil unten war der Sarg Davids. Unten ist der Sarg Davids. Bis heute ist dieser Schrein Davids hier unten. Der Söller ist hier oben und stocktiefer, exakt genau unter dem Söller ist das Grab Davids. Hier unten, auf dem Grab Davids, steht Petrus und predigt das Evangelium und sagt, Gott hat diese Worte Gottes alle erfüllt. Gottes Verheißung geht in Erfüllung. Und ich kann mir vorstellen, wie David seine Harfe nimmt und sagt, oh Geschwister, lasst uns loben und preisen. Das waren diese Feuerzungen, die sich dann plötzlich versprühten. Als das alles passierte. Ja, weißt du, das sind Zeichen gesetzt worden. Und die Israeliten hatten den Sarg Davids unten. Und Gott hat es benutzt, den Sarg Davids unten auf dem Zionsberg unten. Kommt Pfingsten, Gott baut die Hütte, die zerbrochene Hütte Davids wird aufgebaut. Und die 12 Apostel sitzen auf den Thronen Israels. Und das neue Volk Gottes kommt. Ich finde es fantastisch, ich bin begeistert, dass sogar die Knochen eine Predigt für sich selbst sind. Unten liegt David. Oh, der David mit dem Fuß. Oh, sag Lob und Dank. Ich kann mir vorstellen, diese Gebeine Davids, die Gebeine Josefs sind Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Gebeine. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Was Gott macht, ist perfekt. Und ich sag dir eines, das versprochene Leben ist ein perfektes Leben. Kein Provisorium. Hier unten führen wir ein Provisorium. Fang an, nach den Plänen Gottes zu leben. Und Gottes Pläne werden sich in deinem Leben erfüllen. Du sollst auf der Segenslinie sein und sagst, nein, ich erlaube nicht dem Feind nicht, dass ich hier in Ägypten bleibe. Die Welt ist nicht mein Heim. Josef wusste ganz genau, mein Körper hat hier in Ägypten nichts zu suchen. Und er wusste ganz genau, meine Familie gehört in Kanaan. Meine Familie gehört, dort muss sie versammelt sein. Dort möchten wir sein, dort möchten wir uns aufhalten. Josef hatte die Zukunft vor Augen. Er hatte Gott vor Augen, er hatte die Verheißung vor Augen. Heute Morgen, ich möchte Advent, dass du die Zukunft vor Augen hast. Nicht deine Vergangenheit, vergiss deine Vergangenheit. Schneid ab deine Vergangenheit. Lass deine Vergangenheit Vergangenheit ruhen und überlass die Vergangenheit dem Teufel, der soll sich damit rumplagen. Deine Vergangenheit, die du sowieso nicht lösen kannst. So viele Menschen hängen an ihrer Vergangenheit. Du solltest nach rückwärts, nach vorne leben und du solltest den Herrn vor Augen haben. Den Herrn vor Augen. Und Gott kann Abraham aus diesen Steinen, nicht nur aus Knochen, sogar aus diesen Steinen Kinder erwecken. Und das tut er auch. Aus den Steinen Kinder erwecken. Die Zukunft vor Augen. Denk nicht an die zeitlichen Kämpfe. Denk nicht an die zeitliche Bedrückung. Denk nicht an diese zeitlichen Tränen. Denk nicht an diese Anfechtung, was du hast. Das ist alles nur zeitlich. Eines Tages gibt es keinen Raum und keine Zeit. Und darauf die Zukunft vor Augen. Und du brauchst so einen Schrein, so eine Reliquie, wo ich festhalten kannst. Die tragen wir nach Hause. Wir kommen heim. Und wenn die Heiligen einmarschieren, was für ein Tag wird es sein? Gottes Verheißungen bleiben. Das ist meine Botschaft. Egal was passiert. Gottes Zusagen bleiben. Und wenn er sagt, du wirst gesund werden, dann wirst du gesund werden. Wir haben hier, in Heilbronn hatte ich noch nicht den Howard Pittman. Jemand, der tot war für 3 Tage, wirklich tot war, Baptistenpastor, und der wieder zu sich kam. Und er war ein älterer Herr, so, also bei uns war das vielleicht so 55, 60. Also, ja, älterer Herr. Okay. Nein. Er war Pastor einer Gemeinde. Und als Pastor hast du junge und alte Leute. Und er war im Jenseits. Und als er im Jenseits ankam, und das war für ihn so begeisternd. Und am liebsten wäre er dort geblieben. Aber der Herr sagte, du musst nochmals auf diese Erde gehen und hier berichten, was du dort alles gesehen hast. Und dann kam ein Bruder, der in der Gemeinde Mitglied war, in seiner Gemeinde, er kannte seine Pappenheimer, er kannte seine Brüder, und plötzlich kommt dieser Bruder angesprungen und sagt, Bruder Howard, Bruder Howard, Bruder Howard. Dann sagte Bruder, du hast beide Beine, denn er hat Bein amputiert. Und da kam eine Schwester aus der Gemeinde, in Amerika gibt es nicht die Krankenversicherung, vor den Jahren hat es auch noch nicht so gegeben, so als Zahnvorsorge und so weiter. Dann kommt eine Schwester und zeigt die weißen Zähne. Bruder, guck meine Zähne an. Der hat alle Zähne drin gehabt. Und er hat erzählt, was alles so im Himmel passiert ist. Ist vielleicht so viel zu schön, um wahr zu sein. Aber ich sag dir eines, das wird herrlich sein. Du wirst deine Jugend wiederkriegen. Und er sagte, er war im Himmel, er hat alle seine Geschwister wiedererkannt. Aber die waren alle so 30, 35 Jahre alt. Alles so das Alter von 30, 35. Sagt, alles blühende Jugend. Blühende Jugend. Ja, Schwester, das wird doch fantastisch sein. In deinem Alter, oder Betty. Das wird doch herrlich sein, wenn wir wieder unsere Jugend, und das hat mich begeistert, an den Himmel zu glauben, ans gelobte Land zu glauben, an die Herrlichkeit Gottes zu glauben. Dann brauche ich so Zeugs nicht. Wo habe ich das jetzt hier? Brauche ich keine Brille zum Lesen. Dann werde ich alles ganz klar. Und weißt du, wie ich sehen werde? Ich werde euch durch euch durchschauen können. Ohne Brille. Durchschauen können. Denn die Menschen der Bibel haben Durchsicht gehabt. Nicht nur Ansicht und dass sie etwas angeschaut haben. Nein, die hatten Durchsicht gehabt. Die haben durchgeschaut und die haben genau alles gesehen und gewusst. Wir werden, unsere Augen werden Augen sein, unsere Ohren werden Ohren sein, unsere Zähne werden Zähne sein, die was beißen können. Und unser Mund wird ein Mund sein, das was sprechen kann, wenn das Vollkommene kommt. Deshalb quäl dich nicht so sehr. Und das ist, was ich dir sagen möchte. Quäl dich nicht so sehr mit deinen Zipperleins. Das Beste kommt noch. Das Schönste kommt noch. Wir kommen nach Hause, auch wenn es nach 430 Jahren. Weißt du, wir sollten anfangen, ganz anders zu rechnen. 40 Jahre, 60 Jahre, 100 Jahre, 120 Jahre. Das ist das Höchste der Gefühle. Vergiss das alles. 430 Jahre lang musst du wenigstens rechnen. Denk an Josef. Ich komm heim. Ich komm heim. Bin vielleicht jetzt verlorenes Kind. Ich komm heim. Und ich darf dir noch etwas sagen. Du kannst mir jetzt böse sein auf mich und sagen, das ist nicht theologisch. Ich weiß es nicht. Mir kann niemand Theologie beweisen. Ist sowieso eine Fantasie. Deine Kinder, die Gott dir gegeben hat, die gehören dir. Und die werden eines Tages alle versammelt sein, um Thron Gottes sitzen. Auch wenn es 430 Jahre dauert. Glaub mir das. Auch wenn Josef in Ägypten noch beerdigt ist, deine Familie wird versammelt sein. Und er wurde mit den Seinen versammelt. Nach 430 Jahren. Vielleicht braucht man so lange, bis man nach Hause kommt. Der Weg ist manchmal sehr weit um die Erde, wenn man zu Fuß marschiert. So, nach 430 Jahren, deine Familie, das kannst du so sicher sein, da kann die, jetzt nehmen wir die älteren Geschwister, die jetzt schon kurz vor der Ewigkeit stehen, und die werden sitzen. Gott, den hast du mir gegeben, guck mal. Und ich habe noch gar nicht gekannt, mein Urenkelchen. Du gehörst auch zu mir. Alle, die Gott uns gegeben hat, die gehören zu uns, das ist in dein Fleisch. Die gehören zu uns. Ob du das glaubst, ob der Teufel das glaubt oder die Frommen das glauben, spielt mir keine Rolle. Gottes Wort sagt, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Du und dein Haus sollt gerettet werden. Das ist Gottes Wort für mich. Josef bleibt nicht in Ägypten. Deine Familie bleibt nicht in der Hölle. Deine Familie bleibt nicht in der Welt. Deine Familie bleibt nicht beim Teufel. Deine Familie kommt raus, weil du zu Gott gehörst. Weil die Verheißung auf deinem Leben gilt. Und solange die Verheißung auf deinem Leben steht, steht Gott über dein Leben. Halleluja. Du und dein ganzes Haus. Bin begeistert. Wenn Gott jemand rettet, der hat er immer eine ganze Familie gerettet. Nicht Einzelne. Gott kennt Einzelne nicht. Gott interessiert sich nicht für Einzelne. Vergiss es. Dieses Einzelnen-Christentum müssen wir abstreichen. Wenn Gott rettet, rettet er ganze Sippe immer. Abraham, Isaac und Jakob und Josef und Ephraim und Manasse. Und dann geht's weiter. Bis ins tausendste Glied. Der Segen geht bis ins tausendste Glied. Und ich bin so froh, dass es so ist. Dass nicht das zweite und dritte Glied, Fluch und sowas, das hört im zweiten, dritten Glied auf. Aber der Segen geht bis ins tausendste Glied. Das ist, lebe im versprochenen Land. Und beanspruche, dass das in Erfüllung geht. Mach ein Gelübde, Gott. Ich will meine ganze Sippe, die ich kenne, will ich alle bei dir im Himmel wiedersehen. Und diese Gebete werden erhört. Die sind im Kasten Gottes. Und du hast schon so oft aufgeschrieben, deine Lieben. Mit Namen. Mit Namen genannt. Und alle, die du mit Namen einmal genannt hast, die sind versiegelt. Die tragen das Siegel Gottes. Und die kommen nicht weg. Wen Gott mal abgestempelt hat, was Gott mal markiert hat, was Gott mal mit Stigma versehen hat, der kommt nicht mehr weg. Lass uns aufstehen. Wir sind in Gottes Hand. Vater, ich preise dich. Wir sind im versprochenen Land, im versprochenen Leben. Herr, auch wenn wir jetzt in Ägypten sind, mittendrin in dieser Welt. Herr, ich danke dir, wir sind bei dir, wir sind in dir. Und du umgibst uns von allen Seiten. Halleluja. Dein Wort geht in Erfüllung, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, ob wir es fühlen oder nicht. Dein Wort geht in Erfüllung und ich glaube an die Kraft deines Wortes. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Jesus, ich glaube an die Kraft deiner Worte. Und du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dein Wort erfüllt sich auch jetzt in meinem Leben. Ich glaube an die Erfüllung deiner Worte. Ob ich sehe oder nicht sehe. Ob ich fühle oder nicht fühle. Dein Wort ist wahr. Und ich sage Amen. Gottes Wort ist wahr. Halleluja. Lass uns singen. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen. Gottes Wort bleibt bestehen. Halleluja. Preist dem Herrn. Gottes Wort bleibt bestehen. Und ich sag dir, stell dich drauf. Wir hatten mal irgendwo eine Kinderstunde. Kinder sind sehr, sehr liebe Menschen, sehr gute Menschen, sehr, sehr nette Menschen. Und dann nimm das Kind und schmeißt. Und wir fragen, worauf möchtest du dein Leben bauen? Dann nimm das Kind die Bibel und stell dich drauf. Und so steht sie drauf. Und ich sag, Kind, was machst du? Das Wort Gottes, das darfst du nicht auf den Boden schmeißen. Nein, sagt sie, Onkel, habt ihr nicht gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und ich glaub, und deshalb, ich möchte, wenn alles vergeht, ich möchte auf der Bibel stehen. Ich möchte auf der Bibel stehen. Das ist das nur ein Notizbuch gewesen, war keine Bibel. Nicht, dass jemand mir sagt, jetzt ich hätte Gottes Wort entweiht. Ich möchte auf Gottes Wort stehen. Halleluja, Vater, ich danke dir.